Was für eine Woche. So wollten wir nicht, dass das Jahr anfängt. Einer der sympathischsten Protagonisten des Radsports liegt auf der Intensivstation. Cross-Weltmeisterschaften finden nur circa zu viert statt und das Canyon-Trikot ist cooler als das von EF. Hoffentlich kann uns unsere heutige Beifahrerin aufheitern. Auf der Fahrt nach Norwegen sammeln wir ein paar Tiere vom Straßenrand ein und bringen sie in Sicherheit und quatschen währenddessen über einen wichtigen Wechsel in einer jungen Karriere. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Vollgetankt, aufgeladen und Fresspakete gepackt hat wie immer Rafa für uns. Dankeschön.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Athletic Greens. Alternative Antriebssysteme sind im Trend. Besenwagen fährt grün und zwar athletisch grün. Unser Tank ist gefüllt mit AG1, dem besten Smoothie im Game, und damit ballern wir unaufhaltsam von Gast zu Gast. Seit AG1 kann ich jedes Supplement vergessen, und obwohl ich dir laufend davon erzähle, wie einfach das ist und was du alles davon hast, ist selten die Rede davon, was da wirklich drin ist. 75 Vitamine und Mineralstoffe, okay. Superfoods? Vollwertnährstoffe? Lebende Kulturen? Botanicals? Das ist spannend. Kein Plan, was das ist, bevor ich hier reingelesen habe. Süßholz? Lecithin? Ingwer? Löwenzahn? Rübenpulver? Rüben, da hat André Greipel auch gute Erfahrungen, das muss gut sein. Und noch mehr, das waren die Botanicals. Die anderen Inhaltsgruppen erkläre ich dir jetzt Stück für Stück die nächsten Male. Sorry, da musst du jetzt durch. Check die Zusammensetzung auf athleticgreens.com, wenn du es schneller haben willst. Morgens vor der Arbeit oder vor dem Training ziehst du dir den grünen Smoothie rein und der Magen hat bereits alles drin, was wichtig ist, bevor es losgeht. Nur 1 Gramm Zucker, die 75 Vitamine und Mineralstoffe und dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Wichtig ist da einfach eine Routine zu bekommen. Nichts, was deinen Körper voranbringt, funktioniert von heute auf morgen. Das Leben ist kein Sprint. Du merkst das Ganze dann langfristig bei Energie, Konzentration und Regeneration. Und wer sich auch bedankt, ist deine Verdauung. Egal ob Überstunden oder harte Trainingseinheit, es wird einfach richtig schwer, dich aus der Ruhe zu bringen. AG1 treibt nicht nur die Besenwagen-Crew an. Und wenn du Lust bekommen hast, nicht nur bei uns Smoothie zu exen, lass dir dein Paket AG1 monatlich nach Hause liefern. Mit Besenwagen gibt's ein Goodie on top, nämlich eine volle Jahresration an Vitamin D-Öl. athleticgreens.com/Besenwagen for the win. Gut, Malefacts. In Deutschlands schönstem Bundesland.
Stimmt, du bist ja auf Mallorca. Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, deine schöne Tür da im Hintergrund.
Genau, mir ist beim Herfliegen sind mir so ein paar Malefacts irgendwie aufgefallen. Und zwar, wie es bei euch, also immer wenn ich fliege, vor allem wenn ich alleine fliege, habe ich immer so ein Flughafenbier. Also ich setze mich irgendwo in eine Bar.
Immer.
Oder ein Restaurant.
Egal welche Tageszeit.
Meistens, ja, egal welche Tageszeit. Und genau, aber auch natürlich erst, seitdem ich kein Profi mehr bin. Aber ist das bei euch auch so?
Das habt, nee, habt bei ihr mir auch ist genau andersrum.
Du hast als Profi gemacht und jetzt nicht mehr.
Ja, genau.
Aber kennt ihr das?
Nee, Bier, nee? Bier trinke ich nicht am Flug.
Kommt drauf an, also wie viel. Meistens bin ich so knapp bemessen mit der Zeit am Flughafen, dass ich keine Zeit habe, mich dahin zu setzen und Bier zu trinken.
Ja, das ist natürlich ein Argument, aber auch jetzt beim Herflug war ich auch ein bisschen zu früh dran, weil man kennt das ja vom BER, da war ja mehrmals auch schon in den Nachrichten damit, dass es da sehr chaotisch ist, aber irgendwie an dem Tag hat alles funktioniert, komischerweise. Und deswegen hatte ich ein bisschen Zeit nach dem Einchecken, habe mir auch erstmal ein Flughafenbier gegönnt. Und dann ist mir was weiteres aufgefallen, und zwar, dass die Dosenbierdichte auf dem Weg zum Gate nach Mallorca immer höher wird. Also dass da Leute rumsitzen mit Dosenbier in der Hand.
Ah ja, okay.
Das also ist mir aufgefallen, dass man anscheinend wirklich, ich glaube, man kann anhand der Dosenbierdichte erkennen, wo der Flieger hingeht.
Mhm. Ja, mag sein, ne?
Und im Flieger übrigens auch. Da ist auch eine sehr hohe Dosenbierdichte. Genau. Das waren so.
Ich hoffe nur, dass du einfach abends geflogen bist.
Ja, ja, ich bin abends geflogen. Ich bin okay. Nachts hier angekommen. Deswegen war, deswegen brauchte ich das Bier auch zum
Gut.
Schlafen. Nee, aber dann habe ich weitere Erkenntnisse. Erstmal kenne ich jetzt einen Menschen, der den Megapark nicht kennt auf Malle. Kennt ihr Menschen, der den Megapark nicht kennt? Also entweder kennt man sie aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Nachrichten, zumindest mal in den 90er, Anfang 2000er, war das ja immer mal irgendwie ein Thema. Und eigentlich kennt man doch Megapark, oder? So wie Arenal.
Ja, weiß nicht, seit ich keinen RTL 2 mehr so in meinem normalen Leben habe, kommt der eigentlich bei mir dann auch nicht mehr vor.
Das stimmt, aber das ist halt, keine Ahnung, für mich ist Malle halt
Megapark.
Ballermann und Megapark und Bierkönig. Und das Schöne ist ja, dass ich ja Malle wirklich gehasst habe als
Gute Assoziation.
Auf jeden Fall
als Radfahrer. Für mich ist Malle einfach nur Bierkönig und Megapark.
Und ja, wir waren Trainingslager immer in Arenal und dann fährst du ja unten immer an der Promenade lang, am Ballermann vorbei, an den ganzen Ballermänner, es sind ja mehrere, es ist ja nicht nur einer, und dann halt Megapark, Bierkönig und so. Von daher, da habe ich die Insel auch nicht so gemocht. Jetzt bin ich in Deja hier und das ist halt einfach wunderschön. Ich würde gerne sofort ein Haus kaufen, wenn ich es mir leisten könnte und wenn es was geben würde. Aber es ist ziemlich geil hier auf jeden Fall. Genau, und dann ist mir gestern, ich bin ja rübergeflogen und morgen fängt die Mallorca-Challenge an. Also heute ist ja Dienstag und morgen am Mittwoch fängt die an. Das heißt, es waren sehr, sehr viele Radsportler am Flughafen. Und ohne dass du gesehen hast, für welches Team die fahren, hast du gesehen, das ist ein Radsportler. Könnt ihr euch denken, warum?
Die haben einen Helm am Rucksack.
Nee.
Riesenkopf oder sogar noch auf. Dann wäre es aber noch. Habe ich auch schon gesehen.
Nee, Radfahrer erkennst du mal daran, dass die Trainingsanzüge haben, die ein Mix sind von Fußballtrainingsanzügen und Leggings. Also sind immer so ein Ticken zu tight. Egal wie viel Muskulatur an den Beinen hast, die sind immer so ein Ticken zu eng. Ja? Und die haben meistens, haben die Schuhsponsoren, die dann den Sportlern solche Schuhe geben, die man bewerben muss, weil sie einfach niemand kaufen will. Mhm. Also ich hab noch nie, das ist mir beim Radfahren eingefallen, ich habe noch nie bei irgendeinem Team, selbst wenn irgendwie Adidas oder Nike oder wie auch immer der Sponsor war, gesehen, dass die coolen Schuhe bekommen. Also Air Force oder Stan Smith oder irgendwas, also was die Marke halt dann irgendwie an guten Produkten hat, sondern halt dann immer das, was niemand will. Oder?
Das Team von Axel Merckx hat Vans.
Ja, das ist gut. Aber heute auf dem neuen Teamfotos von EF sieht man ja auch, da sind ja auch verschiedene Schuhe, oder wurden ja auch verschiedene Schuhe bei den Outfits getragen. Finde ich auf jeden Fall ein interessantes Thema. Also dass da irgendwie hat es noch kein Team geschafft, bis auf vielleicht Aexon, einen coolen Schuhsponsor zu finden, der auch den SportlerInnen irgendwie schöne Schuhe gibt, die man also auch selber gerne tragen möchte in der
Freizeit. EF hat doch New Balance als Schuhsponsor.
Naja, guck mal auf die Bilder, die haben alles an, aber ich weiß nicht, ob das alles New Balance ist.
Ja, Lachlan zum Beispiel hat keine Schuhe an. Mhm. Aber ich sehe jetzt hier gerade das Foto von Jonas Rutsch zum Beispiel, der hat da ganz normale schwarze New Balance an.
Es gibt ein Bild, da ist auch die Tanja drauf, ich weiß nicht, ob die alle New Balance anhaben. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, das war gestern krass, also auch so Team-Outfits, ne, also diese Reise-Outfits von, das ist Wahnsinn, ey, dass sich da noch niemals einer, also früher gab es ja auch Anzüge, ich glaube bei Katusha und bei Rabobank, das ist wieder so ein Ticken zu extrem, finde ich, für Radsport, aber dazwischen könnte es ja auch was geben, zwischen Anzug und zu heiß gewaschener Jogginghose, ja.
So gut. Wie in der NBA, wo das einfach schon mit zur Show gehört, dass die Spieler einfach in so einem kranken Outfit auflaufen. Durch diesen Tunnel. Also, weißt du, die kommen ja alle mit privaten Klamotten und die haben eigentlich alles so Styleberater, die einkleiden dafür. Extra nur dafür.
Da muss Radsport hin, auf jeden Fall.
Für den Weg in die Kabine.
Wir müssen eigentlich beim Fußball landen, wo man dann Kopfhörer auf hat, die zwar keine Kabel haben, weil es Bluetooth ist, aber eigentlich auch keine Musik läuft, und in der Louis-Tasche durch die Gegend mit so einer kleinen Handtasche. Da müssen wir auch nicht hin. Da waren auch schon einige. Aber genau, das sind so meine Malle-Erkenntnisse. Aber vor allem das mit der Dosenbierdichte war wirklich sehr prägnant, muss ich sagen. Und dass man hat 3-4 Mal im Flieger diese Jokes gehört, 17. Bundesland und dann sprechen ihr alle Deutsch da und so. Also die ganzen typischen Mit-20er betrunken im Flugzeug
Sprüche. Einfach.
Ja, genau. Ey, ist wirklich unangenehm, ne? Gehst zum Mietwagenschalter und dann spricht der Mitarbeiter da mit dir Deutsch. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich, also ich finde das ja nett. Ja, aber das ist ja.
Das ist halt anders als in Deutschland.
Da gibt's ja, ist anders als in Berlin. Da wird es mit Englisch angesprochen. Nee, aber das ist halt so, keine Ahnung. Also ich würde schon gut finden, wenn die erstmal mit mir Spanisch reden, weil das halt deren Muttersprache ist und man kommt ja in das Land.
Ich würde das Englisch. Gut finden, wenn die dich auf Spanisch ansprechen und du dann direkt sagen musst, ich kann Englisch. Kein Spanisch, kannst du auf Deutsch?
Nein, aber das würde ich ja gar nicht sagen. Ich würde nie davon ausgehen, dass nur weil ich auf Malle bin, einfach alle Deutsch verstehen. Ich finde das sehr, sehr komisch.
Ja, aber die verdienen halt unser Geld, ihr Geld. unser Geld.
Unser Geld.
Wir verdienen unser Geld mit ihrem.
Ja. Ja. Wie auch immer.
Ja.
Genau, so meine harten
Malefacts. Das so ergeben. Hey, ich bin gespannt. Guckst du fest irgendwo mal an die Strecke?
Na, ich bin ja direkt hier in Deja. Ich bin heute Kilometer, also ich habe schon den Zwischensprint gewonnen und 3 Bergwertungen. Mhm. Und genau, und ey, Alter, die Straßen sind so glatt. Das ist Wahnsinn. Also die fahren ja...
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, da rennen zu fahren, ehrlich gesagt.
Die fahren ja so leer runter, die Schattenseite. Alter, das ist, also... Der rutscht da quer, selbst wenn du langsam fährst, das ist Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob das...
Das war schon immer so, war. Doch.
Ja, aber, ja, weiß ich nicht, also irgendwie... Ja gut, es gab auch mal ein Jahr, da sind wir Küstenstraße gefahren, eine Etappe. Da sind einfach immer welche, also einfach jeder Kurve 20 Leute gestürzt.
Ich hoffe, ja. Die Mountainbiker haben ein bisschen Vorteile.
Ja.
Hm. Ja, bin gespannt. Ich hab Bock, endlich wieder rennen, leider keine Übertragung. Gibt, glaube ich, nur Highlights hier und da und Live-Ticker, aber... Ist auch gar nicht so schlecht besetzt. Zumindest mehr World Tour Teams, als ich dachte. Aber man weiß noch nicht so richtig, wer was fährt.
Fahren deutsche Teams?
Bora.
Es gibt
also nur kein Sauerland.
Team. Ach so, nee, ich glaube, es sind auch nur ganz wenig Continental Teams, wenn überhaupt am Start.
Und auch nur so spanische. Das ist
ziemlich stark besetzt einfach, ja.
Ja, okay.
Ja, apropos stark besetzt. Unsere Bundesliga-Teams sind ja voll, beide. Ich kriege aber die ganze Zeit noch Bewerbungen, tatsächlich vor allem fürs Frauenteam. Und ich wollte hier nur mal kurz droppen, dass ich bitte, ich bin ja hier so ein bisschen der Bundesliga-Koordinator, auf bm@besenwagen.com sich bei mir Leute melden können, die ein Bundesliga-Team, ein Frauenteam haben und noch Fahrerinnen aufnehmen können und wollen. Dann kann ich da nämlich ein bisschen vermitteln. Wir haben nämlich auf jeden Fall 2, 3 auch wirklich starke in der Pipeline gerade. Und das wäre doch schön, wenn die dabei wären. Also, schreibt mir.
Kann man eigentlich 2 Teams
melden? Ja, Besenwagen 1 und 2. Ja.
Wir können noch ein Devo-Team machen.
Halt, dass die, das letztes Jahr hatten wir, glaube ich, wie viele? 3 oder 4? Wir waren natürlich auch relativ spät, als wir es
angelotet haben. Ja, 3 oder 4 haben sich gemeldet.
Aber ist cool auf jeden Fall, dass ich
hier dieses Jahr haben wir so 20 bis jetzt.
Okay, das ist solide. Ja.
Nice, okay. Wer ist Team Heiko Maas? Ich will das jetzt melde dich mal. Ich habe, nachdem Team Heiko Maas, also zumindest die Social-Media-Accounts von Heiko Maas, der kompletten Radsport-Bubble folgen, also Besenwagen, 8000 Watt, Rick Zabel, alle Leute, die man sich vorstellen kann und uns dann auch privat noch, habe ich mal geguckt, ja, wer das eigentlich ist, steht dann auch immer hier, der Account wird von Team Heiko Maas betrieben hauptsächlich. Keine Ahnung, Heiko, vielleicht bist du es auch, melde dich einfach mal.
Ja, aber kannst du mir sagen, wer Heiko Maas ist?
Ja, der wissen vielleicht Ex-Außenminister.
Richtig, und Radsport-Fan.
Scheinbar Radsport. Es gibt auch ein paar lustige Radsport-Bilder von Heiko Maas mit Rennrad und Zeitfahrrad. Er ist auf jeden Fall ein Cervelo-Fan.
Okay.
Ja, ich habe es schon in der Einleitung angesprochen. Ich habe mich riesig auf die Crossweltmeisterschaften gefreut, weil ich dachte, es gibt den totalen Hassel, aber jetzt fährt irgendwie keiner mehr mit.
Nee, das ist echt krass. Also bei den Frauen war jetzt Wurst und Benzema dürfen beide nicht starten. Benzema auf jeden Fall auch Favoritin. Ich glaube, bei Wurst war es ein positiver Corona-Test, somit konnte sie nicht fliegen. Und bei Benzema ist es Fieber. Ich glaube, Fieber habe ich gelesen. Genau, fliegt somit auch nicht. Dann bei den Männern fällt auch ein Mitfavorit raus. Wer war das jetzt nochmal?
Ich habe den Namen. Quinten Hermanns, ja. Kann auch nicht mitfahren. Quinten
Hermanns.
Nachdem Mathieu schon irgendwie mit Rückenschmerzen keinen Sport mehr machen kann gerade und Wout wegen der Saison, glaube ich, rausgenommen hat, wegen der Planung.
Mhm. Genau, ja.
Ja, also ja, die Quoten für Tom Pidcock sollten jetzt nicht mehr allzu hoch sein.
Ja, also ne, es ist ist brutal. Das Interessante ist ja wirklich, dass das eventuell, naja doch, obwohl das wäre natürlich auch alles so passiert, wenn es Europa wäre, weil die müssen ja glaube ich auch vor Weltcups und WM auch PCR-Tests machen und da wäre es dann auch, die wären ja dann auch positiv gewesen. Aber es ist krass, wie viele Leute es jetzt erwischt, ne? Maximilian Schachmann im Straßenbereich auch. Also es ist schon brutal. Andi, ich weiß nicht, ob du das hier im Podcast gesagt hattest, aber du meintest irgendwie, ne, wer jetzt in den nächsten Wochen ohne Corona durchkommt, hat auf jeden Fall einen Vorteil, weil kein Trainingsausfall. Mhm. Und ich bin auch echt sehr gespannt, wie sich das einfach noch auswirken wird in den nächsten Wochen.
Ja, wenn Frauen, Marianne Voss hat es noch nicht erwischt bis jetzt. Die, denke ich mal, ist die Top-Favoritin zurzeit. Ja, wobei Lucinda Brandt da auch relativ stark unterwegs war ein paar Mal, aber ja, zwischen den zwei wird sich's ausmachen. Und bei den Männern ist noch Elisabeth und ja, ein paar Jungs sind schon noch so da, aber die absoluten Topfahrer sind halt leider raus.
Habt ihr Hogeland, nicht Hogeland, Hogeheide geschaut? Das Finale von den Männern am Wochenende und von den Frauen?
Leider nein.
Ah ja, die haben sich, also erstmal war, glaube ich, die Durchschnittsgröße bei den Männern im Finale so ungefähr bei 1,60 Meter. Also Elisabeth, Pidcock, ich weiß gar nicht, wer dahinter noch war, auf jeden Fall alles keine Riesen. Und die haben sich so dermaßen die Kante gegeben. Es war ein richtig geiles Finale, einfach aus jeder Kurve richtig rausgesprintet. Und du siehst ja selten beim Crossrennen, dass die ja im Ziel einfach so im Arsch sind, dass die halt schwer am Atmen sind. Meistens rollen die ja immer noch so rein. Ne? Und die sind halt, mussten halt bis zum letzten Meter, haben die sich halt so in die Fresse gehauen. Das war richtig geil. Genau, Lars van der Haar, der ist ja auch klein, war auch mit dabei. Und bei den Frauen war das auch so. Da ist Marianne Voss einfach so ein schlaues Rennen gefahren. Einfach taktisch. Also hast du gesehen, dass sie halt auch einfach eine Weltklasse-Taktikerin ist. Hat die anderen immer schön machen lassen und dann am Ende mit einer Attacke dann den Sieg geholt. Also ich glaube auch, wenn jetzt paar Favoritinnen nicht dabei sind, wären es glaube ich trotzdem ein sehr spannende Rennen. Weil ich mir schon, weil jetzt halt, ne, gerade bei den Männern.
Vielleicht sogar spannender.
Halt, ja, bei den Männern ist jetzt halt so dicht und es gibt so viele Belgier, die gewinnen können. Auch so ein Laurens Zweeg ist ja immer mal gut für so Meisterschaftsrennen. Also ich bin echt gespannt. Und bei den Frauen sind ja auch nur Holländerinnen. Da ist vielleicht noch aus Ungarn, aber sonst.
Naja, okay.
Vielleicht noch eine Italienerin, aber das war's. Also die Belgierin, die haben da nicht so viel zu melden. Also es ist auch krass, die fahren einfach dann, die ist halt einfach nur orange Trikots bei den Frauen. Sehr wahrscheinlich. Ja.
Ah, nun gut. Andi, klär uns auf. Talktraining.
Ja, da habe ich in letzter Zeit öfter mal wieder was drüber gelesen und das ist mir auch aufgefallen jetzt über den Winter, dass viele Profis wieder so trainiert haben. Also man kennt das ja aus Deutschland, so dieses klassische K3-Training. Mhm. Ja, aber das war eigentlich so, zumindest mal so in meiner aktiven Zeit ist das so ein bisschen verschwunden. So man hat da halt wieder mehr nach Watt trainiert und auch ein bisschen höhere Frequenzen gefahren bei diesem Kraft-mit-Rad-Training. Ja. Und jetzt geht man wieder so zurück, so richtig eigentlich oldschool, so um die 30 Umdrehungen und so, ne? Also richtig einfach dann mit weniger Watt, aber dann halt mit mehr Newtonmeter. So, und hat mich nicht gewundert, also so gegen Ende meiner Laufbahn habe ich dann auch wieder mehr trainiert in der Richtung schon. Aber ich weiß noch, so eine Zeit lang war das überhaupt gar nicht mehr eigentlich so, hat es keiner mehr gemacht.
Ja, das, aber da war ja echt wirklich so eine Zeit, ne, wo das Training relativ intensiv wurde. Und jetzt vor ein paar Jahren ist man einfach auch wieder auf Endurance, also auf viele lange lockere Ausfahrten gewechselt und halt auch auf diese Kraftsachen. Ja, die machen halt auch Sinn, ne? Wie gesagt, am Ende sind wir ja trotzdem im Ausdauersport und du kannst halt Ausdauertraining halt auch nur bis zu einem gewissen Grad kompensieren mit Intervallen. So. Deswegen musst du in dem Bereich halt auch arbeiten. Ja, ich finde es auch interessant und aber es gibt es jetzt schon seit Jahren wieder, ne? Dass man da vermehrt. Ich meine, Toni Martin hat immer seine, keine Ahnung, wie lange, 20 oder 30 Minuten Blöcke gemacht.
Ja, ich habe jetzt auch gelesen, dass da teilweise die Intervalldauer so massiv gesteigert wurde. Also man kennt das klassisch ja so, ich sag mal so bis 10 Minuten, ne? In so mehreren Intervallen. Aber ich habe jetzt auch gelesen, dass das Leute halt so 30 bis 60 Minuten machen. Und halt auch bis unmittelbar vor die Rennen ran. Und das fand ich schon interessant, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, okay, das ist jetzt halt gerade so der Trend, ne? Vielleicht gibt es in ein paar Jahren wieder, trainieren sie wieder mit mehr Umdrehungen und so. Aber mir ist es schon vorher bei mehreren Leuten so, wo man so ein paar Bilder oder bewegte Bilder vor allem aus dem Training gesehen hat, aufgefallen. Und ja, jetzt zufällig die letzten Tage ein bisschen was darüber gelesen. Und dann habe ich auch Kommentare dazu von Fahrern so teilweise mitbekommen und die sagen halt, also entweder lieben die das oder die hassen es? Ich muss sagen, ich fand es immer ganz geil eigentlich. Also,
aber es ist ja nicht hochintensiv, ne? Also du fährst ja da, oder?
Fährst du schwer im Bereich, oder?
Nee. Man kann es natürlich auf verschiedene Weisen machen, aber tendenziell ist es eher unterschwellig. Ich persönlich fand das immer ein ganz cooles Training. So, ne? Ich meine, es kommt aber auch eher einem Fahrer entgegen, der jetzt eher kraftbetont fährt, sage ich mal. Für den ist das vielleicht angenehmer.
Gibt es K2 eigentlich auch? Außer den Bergen?
Ja, ich weiß nicht, was K2 ist. K1 sind so Antritte, ja.
Ja, genau. Aber ich weiß es von Pierre, ne, der auch bei euch bei Lotto Kern ausfährt, dass die beim BDR das auch machen, also die Bahnfahrer. Diese krassen, niedrigen Frequenzen. Mhm. Ja. Also ja, genau. Können wir irgendwann nochmal deutlicher was zu sagen, wenn man vorbereitet ist darauf.
Ja, gut. Ja. Macht ja nichts.
Also, du machst es halt ja gar nicht jetzt gerade, als Gravelbiker quasi.
Nee, ich habe ja...
Du bist doch hier der Coach.
Ich war ja auch eine gewisse Zeit raus. Ich mache jetzt gerade einfach auch nur Basework.
Also mir tut das auch immer gut. Also auch so gefühlt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Andi. Wenn man das mal gemacht hat, finde ich, merkt man es so direkt, dass man mehr Spannung oder Ansteuerung auch hat.
Ja, darum geht es ja, ne? Um die Ansteuerung vor allem. Ja. Und die kommt vielleicht manchmal sonst zu kurz.
Ja, ich glaube...
Also, macht so ja auch kaum.
Die Bewegung ist halt so natürlich irgendwann, dass du halt, glaube ich, relativ viel, viel Ausweichbewegungen einbaust und die gar nicht merkst oder halt so Ketten ausschaltest und die mit der anderen Seite kompensierst und nicht merkst. Und bei den niedrigen Frequenzen mit dem schweren Widerstand musst du halt jeden Zentimeter Kurbel, jeden Grad der Umdrehung ansteuern. Hm. Und ich glaube, das verlierst du auch schnell wieder, aber du hast es halt auch schnell da. Und wenn du das regelmäßig machst eine Weile lang, dann hast du es mal eine Weile lang wenigstens wieder.
Wir haben heute richtig schöne Denkpausen.
Mhm. Ja, du bist nicht der Überleitungsmeister hier, ist nicht gut drauf heute.
Das war's doch mal, ja. Das war's
also 2022 musst du da noch ein bisschen nachlegen.
Ein neuer König wird gekürt.
Ja, gut, wir schreiben es aus.
Ja, also so diese Kurbelumdrehungen, die so ganz niedrig sind, die wird man jetzt auf jeden Fall 2022 noch mit derselben Shimano-Kurbel machen wie 2021, die meisten zumindest.
Das ist Tatsache.
Also Shimano ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ich finde, das ging los, als sie ihr erstes Powermeter rausgebracht haben und das dann auch gar nicht auf dem Markt war ein Jahr lang. Und wo es ja, da den Mythos gab, es wäre eine Fabrik abgebrannt, genau. Also kann schon sein, aber seitdem haben sie es nicht mehr so richtig on point mit ihren Produkten. Ich finde die gut, aber sie sind halt nicht da. Und Andi, du hast gesagt, selbst die Profiteams kriegen nichts.
Ja. Es ist halt Rohstoffmangel, ne?
Also. Mhm. Das ist die Ursache, ja. Tatsächlich, glaube ich, liegt es gar nicht an der, dass da irgendjemand bei Shimano sich vertan hat mit dem Lieferdatum oder so, sondern es kann einfach gerade, gewisse Sachen werden halt einfach gerade nicht produziert oder es ist weltweit ein Mangel, ja. Was dann sich halt auch auf Sachen wie eine Fahrradschaltung auswirken kann. Ja, Mikrochips, Halbleiter, wer hätte das gedacht? Und tatsächlich ist es so, dass manche Teams da jetzt eben noch mit den alten Sachen rumfahren und auch erstmal nichts Neues bekommen werden. Also,
ich glaube gerade Kurbeln. Ne? Also ich habe auf jeden Fall super viele gesehen, da sind die neuen Hebel schon da, aber die alten Kurbeln werden noch gefahren.
Interessant wird es ja vor allem, das ist ja auch zwölffach. Ne? Das heißt, du kannst ja nicht, also du musst ja entweder alles neu haben oder gar nicht.
Mit dem Kettenblatt scheint es zu funktionieren.
Ja, aber Laufräder, du hast andere Kassetten, andere Ketten. Also Kurbel wird schon funktionieren irgendwie, aber der Rest ist halt,
Shimano hat ja vorher relativ sparsam mit Informationen, was war ja auch lange Zeit gar nicht, also es war ja schon irgendwie ein Geheimnis, ne? Das Embargo war relativ dicht, sagen wir mal so, dass sich auch andere Hersteller gar nicht richtig drauf einstellen konnten. Also die Kompatibilität mit eben anderen Kettenblättern und so weiter, die ist noch wohl nicht so ganz gegeben. Hoffen wir mal, dass das die Teams irgendwie bis Saisonstart auf die Reihe bekommen, dass wir da nicht so oft Leute am Straßenrand stehen haben, die irgendwie durch einen Defekt ausfallen.
Also ich finde den Gedanken ja echt krass. Also das war ja, sonst konntest du ja, wenn es 11-fach war, einfach mehr, du konntest ja alte Sachen fahren und neue, das war ja erstmal egal. Aber du kannst halt nicht mehr mixen. Das heißt, also wirklich, wenn ein Team nicht das komplett neu hat, können sie es halt einfach nicht fahren. Das hilft halt nicht, wenn du nur die Hälfte davon hast.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viele World Tour Teams es betrifft am Ende.
Das
ich weiß
nicht, werden wir ja relativ schnell Lotto sehen. Ne? Also, ich meine, Lotto und solche Teams, die kriegen ja wenigstens Ultegras. Das ist ja dann auch nochmal ein anderer Stock.
Ja, stimmt, ja. Die haben Ultegra dran, ne? Genau. Ne?
Aber ist schon spannend.
Da ist soweit alles da.
Bei euch?
Ja, genau. Also ist halt Ultegra. Ich denke mal, davon gibt es sowieso mehr als von Dura-S-Komponenten. Und ja, kann jeder froh sein, wenn er was hat.
Ja, genau.
Mal sehen, welcher Influencer das am Rad hat. Da bin ich gespannt. Ja.
Kampa macht halt noch klassisch mit Holz und Carbon und so.
Mit
Holz, mit Holz und Kohle bauen die noch. Das gibt es noch überall.
Alcantara.
Zu Ledergriffe. Ja. Warum gibt es das eigentlich nicht?
Ja, also, come on. Also da gab es ja auch letztens Artikel. Kampa-Chef, hochzufrieden, so viel Nachfrage, können wir gar nicht alles bearbeiten und so weiter. Und auch Artikel so geschrieben, von wegen, als hätten die Leute jetzt alle super Bock auf Kampa. Es gibt einfach keine Shimano.
Ja, Kampa ist aber echt auch nochmal teurer, ne, als Shimano.
Ja, die verkaufen jetzt auf jeden Fall auch gut.
Ja.
Trikotbereich.
Genau, gehen wir mal rüber. Also, gab jetzt ein paar neue Trikots und ich muss sagen, dass mir das neue Trikot von Canyon SRAM extrem gut gefällt.
Nimmst du das Devo-Team oder nimmst du das richtige Team?
Ich würde beides nehmen, aber ich fand die Introduction, also das Video, das drumherum, die Präsentation fand ich sehr cool und nicht Radsport-like. Das fand ich sehr geil. Und ich weiß nicht, wer das herstellt. Ich glaube, es wird bei Canyon vertrieben, aber ich weiß nicht, wer der Hersteller ist am Ende.
Ich habe Edge Onlo gelesen. Aber das stand ja bei Canyon in Zusammenarbeit mit.
Genau, und ich find's ziemlich geil. Und ich hätte gedacht, dass nach dem Weggang von Rafa, dass die quasi das Level nicht halten können, weißt du? Aber haben sie schon ziemlich abgeliefert, würde ich sagen.
Definitiv. Ich gehe auf jeden Fall aufs Devo-Team. Wenn ich mir so ein Trikot jetzt anziehen sollte, würde ich das dunklere nehmen. Finde ich nochmal geiler. Ich finde auch das Team cool. Also gutes Projekt und echt interessante Fahrerin. Auch wieder zwei Deutsche dabei. Und ja, also ich bin so ein bisschen enttäuscht von Rafa, muss ich sagen. Also kein Blatt vor den Mund hier. Das ist für mich irgendwie derselbe Vibe wie immer. So, können sich auch mal was Neues ausdenken.
Ja, das Legends ist okay.
Ja, und auch okay, aber...
Ja, aber ich finde, was ich gut finde bei dem neuen IF ist tatsächlich, dass du die Sponsoren kaum siehst. Also du siehst das Trikot als erstes und die fallen dir nicht so ins Auge. Die sind... Also sie sind dann schon sichtbar, aber nicht so prägnant. Das finde ich gut. Es ist in Ordnung. Also es ist kein schlechtes Trikot.
Ja, sind immer noch sagst, ist halt immer weit vorne im ganzen Peloton, ne?
Muss man mal dazu sagen. Natürlich, wenn man die Erwartungen so hochschraubt, ne? Mit dem Release, also nach allen anderen, dann ist natürlich die Erwartung erstmal hoch. Ich muss sagen, je länger ich es jetzt angucke, desto besser finde ich es. Und ich habe es schon live gesehen. Da sieht es auch noch mal ein bisschen besser aus als auf den Bildern, finde ich. Und überragend finde ich natürlich die Hose, die in so einem Waldgrün, würde ich jetzt mal sagen, ist. Es gab mal so blaue Hosen bei Quickstep, aber ansonsten sind jetzt aktuell wieder alle schwarz. Sogar Cofidis hat ja mittlerweile wieder schwarze Hosen. Und,
es gibt immer noch braune Hosen.
Dann gibt es noch braune Hosen bei Arche d'Isère. Aber ansonsten sind die ja relativ alle nur. Keiner fährt dabei in rote Hosen. also Hosenfarbe finde ich richtig gut. Also mir gefällt die Farbe einfach nicht, dass sie jetzt überhaupt weg von schwarz sind oder von was sie davor hatten.
Dunkelblau.
Aber die Farbe finde ich cool. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt da reinkommen. Von welchem Sponsor? Ist es dieses Easy Post?
Ich hole mir eigentlich auch.
Ich glaube nicht, ne?
Immer also traditionell diese Hose.
Immer traditionell.
Habe ich jetzt, glaube ich, von jeder Serie gehabt, die Hose.
Aber ey, wo ich es gerade erwähnt habe, wir müssten mal eigentlich hier bei unseren Freunden Walscheid oder Geschke fragen, warum Cofidis einfach im Training jetzt so gelbes Trikot fährt.
Mhm. Ja,
also es sieht einfach aus, als ob die sich so das gelbe Trikot-Merchandise-Replika gekauft haben und einfach im Training fahren, oder?
Ja.
Mehr als das Trainingstrikot haben nur viele Teams mittlerweile.
Ja, aber
bei so, Ineos.
Gelbes Trikot, so als ist jetzt schon irgendwie belegt einfach. Kannst nicht einfach gelbes Trikot fahren.
Ne, warum? Die haben eine Sonne als Logo?
Ah, okay. Aber es sieht also, halt trotzdem aus wie das gelbe Trikot von der Tour. Ist auch irgendwie der gleiche Farbton. Ich fand es irgendwie so ein bisschen komisch.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber du meinst zum Beispiel das von Ineos, das Trainingstrikot ist halt so warnwestenmäßig. Ist ja auch ziemlich random, würde ich sagen.
Ja, die Farbe. Stimmt schon.
Ja, es ist halt eine Warnfarbe. Ist eigentlich gar nicht so doof. Also das machen ja, ja viele auch. Teams. Ne? Ja, aber es ist ja nicht so ein Gelb, so ein Neongelb, so wie Track zum Beispiel, sondern es ist einfach genau der gleiche Farbton für mich wie das gelbe Trikot bei der Tour. Und das ist halt irgendwie...
Credit Lyonnais.
Ja, die wollen die Fahrer einfach motivieren.
Das ist ja, genau. Vor
Augen. Nee. Okay, das kriegt ihr nie. Hier habt ihr es im Training.
Gut. Genau, es gibt einen neuen Swift-Skandal.
Okay, wir haben so eine Themendichte heute, ist echt unfassbar.
Super, super Überleitung, Paul.
Ja, ich.
Hast du wirklich davon gehört oder hast du gerade nur abgelesen und gesagt, ich habe davon gehört? Weil ich habe davon nämlich also gar nichts gehört.
Ich dachte mir, dass ihr nichts davon gehört habt, aber.
Ich habe in der Vorbesprechung davon gehört. Also ist jetzt
ja, also so dachte ich mir, dass ich euch jetzt die gesamte Geschichte erzähle. Ich habe auch echt ein bisschen recherchiert die letzten paar Tage.
Wie lange dauert die Geschichte ungefähr?
Ja, kann ich noch nicht sagen. Ich versuche es in
ein
paar Minuten runterzubrechen. Ja, ich meine, immerhin ist was Interessantes jetzt da. So. Es gibt Drama immer. Die aktuell wahrscheinlich beste deutsche Swift-Rennfahrerin, Julia Schalau, die jetzt auch für die WM nächste oder über im Februar irgendwann nominiert war vom BDR, ist jetzt gesperrt und zwar auch, glaube ich, so lange wie noch nie jemand gesperrt war. Und Swift hat eine lustige Art.
Kann ich mal kurz unterbrechen?
Ja.
Wer sperrt da? Swift oder die UCI?
Swift.
Okay.
Es gibt dann so ein
Schreiben. Könnte die jetzt einfach auf einem anderen Portal weiterfahren?
Die könnte bei Ruby oder wo auch immer jetzt Rennen fahren, ja. Es gibt dann so einen Bericht von Swift, den hat dann irgendein Arzt, Trainingswissenschaftler, hier steht Dr. Irgendwer, verfasst in auch längerer Arbeit. Da sind alle möglichen Gründe drin, da sind so ein paar Tabellen drin. Der dann besagt hier, das ist deswegen unmöglich und deswegen bist du jetzt gesperrt. Es gibt aber dann eigentlich keine Anhörung oder sowas oder ein Verfahren oder es ist so, hier Vorsicht, das ist jetzt komisch, es gibt jetzt mal sowas wie Schutzsperre oder sowas, wir untersuchen das jetzt, sondern okay, wir haben das jetzt beurteilt, ciao. Und so war das jetzt schon in mehr Fällen, also es gibt dann eigentlich gar keine Diskussion großartig mehr. Wenn man dieses Schreiben liest, sieht es erstmal relativ eindeutig aus. Dann ist aber unser Freund Zeller hier auch beteiligt, beziehungsweise hat der schon einen Leistungstest auch mit der durchgeführt und mit dem habe ich auch telefoniert und der meinte, ah ja, er wird sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist auf jeden Fall nicht so klar für ihn. Es ist jetzt so, dass diese Julia Schalau im Zeitraum von 9 Monaten in den Swift-Rennen, ob die jetzt vergleichbar sind, es gibt hier so eine Aufstellung von den Rennen, an denen sie teilgenommen sind. Manche davon sind Zeitfahren, manche davon sind Rennen. Es ist aber eigentlich immer relativ dieselbe Durchschnittsherzfrequenz. Und sie hat im Zeitraum von 9 Monaten 1,5 Watt pro Kilogramm zugelegt. Was jetzt kurz der Trainer Fossi beurteilen darf, von 4,5 auf 6.
An der Schwellenleistung?
Es gibt Zeitfahren
auf dem Normalized Power über 30 Minuten. Ja, so Alpe Swift oder sowas.
Ach so.
Okay. Von 4,5 auf 6?
Ja. Ja, genau. Die Augenbrauen gehen erstmal hoch.
Wie, 9 Monate?
Ja.
Also ich würde behaupten, ich würde mein Watt pro Kilogramm auch um 1,5 verbessern in den nächsten 9 Monaten, wenn ich heute anfangen würde.
Ja.
Aber, naja gut,
also es gibt natürlich,
wird es dann vielleicht ein bisschen dünn, ne?
Es gibt natürlich eine Gewichtsreduktion, aber erstmal als Frau über 30 Minuten 6,0 Watt pro Kilo Normalized abzurufen, was sie dann im Dezember getan hat.
Also Andi, du hast ja Zahlen von den Frauen. Das ist schon richtig krass, oder? Bei den Frauen. 6,5.
Ja, also
Über 30 Minuten?
Ja, kann nachgucken. Nee, es geht also schon.
Die sind auf jeden Fall,
welche, die das schaffen.
Die sind zu dem Fazit gekommen, dass es physiologisch unmöglich ist, bei einem trainierten Athleten, die haben über 2 Jahre auch geguckt, in der Zeit das zuzulegen oder überhaupt das abzurufen, steht in diesem Bericht.
Ja, genau, das Abrufen, ich glaube, das ist ja nochmal, also es mag ja möglich sein, aber der Zuwachs ist auf jeden Fall solider.
Ja, also die fährt in dem Beast-Mode-Team von Rose und die stehen jetzt zumindest erstmal öffentlich komplett hinter ihr und der BDR auch und sagen, hier, wir haben von Zwift alle möglichen Tests durchlaufen mit ihr und
wo steht sowas?
Alles ist, es gibt ein riesen Regelwerk. Was sind jetzt die ganzen Infos? Ja, ist ja. Echt, das ist eine eigene Szene. Also, und in der Szene gibt es richtig viel Drama und Hate auch. Also deswegen macht es ein bisschen Spaß, auch da zu recherchieren. Also die sind dann hingegangen und sind zu Zeller gegangen und haben Leistungstest gefahren, um das halt zu beweisen, dass das möglich ist. Und das hat auf jeden Fall erstmal nicht geklappt. Also der Wert war zu niedrig.
Weißt du, was hier gefahren ist?
Nee, es ist hier geschwärzt und ich weiß es auch nicht. Also die Zahl ist nicht im Raum. Aber sie muss wohl wirklich sehr nervös.
Also 5,9 waren es nicht.
Sehr nervös gewesen sein. Also, es hat auch irgendwie nicht alles geklappt. Und dann ist Zeller aber hingegangen und hat gesagt, die ist schon sehr stark und er hält es nicht für unmöglich. Also tatsächlich hat er gesagt, dass es erstmal unmöglich ist, was da steht. Aber es muss einen Grund geben, warum es da steht, denn er hat alle Daten ausgelesen von ihr aus Training und Rennen und allem und die Daten sind produziert worden. Und ich behaupte jetzt mal, dass es, oder weiß ich nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass da großartig jetzt im IT-Hacker-Bereich da rumgetrickst wird.
Was mir gerade nur in den Kopf kam,
ja?
So man hat halt jetzt, also man hat ja mit Zwift, hat ja quasi jeder die Möglichkeit, an einem Rennen teilzunehmen. Also der komplette Breitensport hat jetzt Möglichkeit, organisierte Rennen zu fahren. Und wenn ich an so andere Bereiche des, also ne, sagen wir mal so im Fitnessstudio, die Leute, die jetzt auch nicht irgendwie in einem kontrollierten Rahmen trainieren, da könnte man ja mal sagen, da gibt es auch so einen guten Durchschnitt, der ja auch irgendwie mal gerne nachhilft oder irgendwie bescheißt halt, ne? Ob er sich, also in dem Fall ja sich selbst, die sind ja keine Wettkämpfer, aber...
Ich glaube, die muss für diese Weltmeisterschaft sogar im Doping-Testpool sein, also von der Seite aus sollten wir auch sicher sein und es scheint einfach einen Weg zu geben, also ich habe mit Sebastian Zeller heute Morgen, ich glaube wirklich 20 Minuten telefoniert und wir sind das so durchgegangen und dann wurde mir das auch so ein bisschen klar in dem Gespräch, dass es einen Weg zu geben scheint, in so einem Online-Rennen die Technik so ein bisschen für sich zu nutzen. Denn Powermeter haben teilweise halt, oder die meisten Powermeter haben bestimmte Messweisen und die kannst du manchmal so ein bisschen austricksen. Und die fährt alle ihre Top-Leistungen im Stehen bei sehr niedriger Trittfrequenz. Also immer.
Ach, die ist das?
Ja.
Genau, weil da habe ich irgendwas mitbekommen von so einer Frau, die irgendwie ganz am Stehen fährt.
Apropos Talk-Training, weißt du?
Ey, warte mal, wie viele Betrugsfälle gab es eigentlich jetzt schon bei Zwift im Vergleich zu in derselben Zeit bei Straßenrennen?
Keine Ahnung, aber die Statistik kannst du gerne mal anlegen.
Ohne Witz, also ich würde jetzt mal behaupten, ich habe jetzt schon von mehr Betrugsfällen auf irgendwelchen Videospielen gehört, als von...
Ja. Ja, also Fakt wäre, das ist nicht verboten. Und scheinbar, oder das ist jetzt die Erklärungsweise, die Zeller hat, kannst du so eine Überlagerung im Powermeter erzeugen, ohne das vielleicht zu wollen. Aber natürlich nutzt du in dem Spiel, was möglich ist. Und so schafft die das über eine relativ lange Zeit, natürlich auch mit einer sehr guten Grundkraft, ne? So einen hohen Wert aufrechtzuerhalten. Aber Zwift geht hin und sagt, nee, das geht nicht, das geht nur mit einer über 80er V2 Max. Wenn du die nicht nachweisen kannst jetzt, bist du raus für 6 Monate. Und die wollen auch scheinbar nicht auf einen Testerklärungsversuch eingehen.
Ja, aber ich meine, so ist es ja im Sport ja auch bei richtigen Dopingvergehen. Da gilt ja auch nicht die Unschuldsvermutung, sondern du musst ja erstmal deine Unschuld beweisen. Mhm. Das ist ja genau das Problem, was es da gibt.
Wobei du es auch vorher aber formulieren
müsstest. Aber wir können jetzt mal festhalten,
das kommt mir nämlich
E-Racing hat auf jeden Fall ein Dopingproblem.
Ja.
Also ich bleib dran. Nein. Es ist irgendwie spannend.
Fehler, es sind einfach noch Fehler, oder?
Ja.
Also die vielleicht vorher noch keiner gesehen hat.
Ja. Also ursprünglich war das ja auch mal so gedacht, dass diese großen Wettkämpfe in so einer Halle veranstaltet werden, glaube ich. Was halt jetzt mit Covid irgendwie nicht mehr geht oder nur selten der Fall ist.
Ach, so eine WM auch nicht?
Ja.
Aber du kannst ja sowohl deinen Trainer als auch die Kurbel kalibrieren. Ich glaube, die brauchen ja auch Trainer, die
Die brauchen messen. Dual Recordings dann auch irgendwie aber von zwei Powermetern gleichzeitig teilweise.
Aber wie kannst du da so bescheißen? Klar, du kannst falsch kalibrieren, ne?
Ja, also das behauptet ja jeder, dass nicht der Fall ist. Und wie gesagt, Zeller sagt auch, er hat eigentlich die Daten alle ausgelesen und die stimmen alle, die sind da. Also du kannst ja nicht alle deine Daten von draußen und drinnen komplett bearbeiten und dann so tun, als hättest du es nicht gemacht. Und I don't know. Mal gucken, was da jetzt noch kommt. Also von dem Beast Mode Team gab es gestern einen ellenlangen Post, wo die das alles nochmal widerlegen und als haltlos darstellen, wobei dann da auch nie die Durchschnittsherzfrequenz angegeben wird, die halt da schon irgendwie relevant und aussagekräftig ist in dem Bereich. Und wahrscheinlich darf sie jetzt auf jeden Fall erstmal diese WM nicht fahren und mal gucken, was dann später noch rauskommt. Zeller meint, man kann es eigentlich nicht beweisen, wenn sie jetzt nicht, also sie könnte diese Leistung nur auf diese Weise produzieren, also in-game quasi und auf diese Weise, wie sie es macht. Und so kannst du es aber nicht in einem Leistungstest im Labor nachvollziehen.
Nee. Ja, genau.
Und dann Problem wäre dann bei Swift, also wäre dann quasi im Spiel.
Ja, aber die machen die Regeln.
Ja, das stimmt.
aber das ist halt echt krass, ne? Weil du kannst ja wirklich nicht, ne? Also bei Leistungsdiagnostik wirst du nie in dem Sinne im Stehen fahren mit der Frequenz, weil das, die Protokolle halt einfach auch so nicht sind und die Algorithmen. Mhm. Und das ist halt, das ist auch selbst ein anderes Testverfahren, ne? Irgendwie sowas wie Insight, wo dann auch viel so algorithmusbasierend ist, wo du ja auch dann draußen fährst. So, das ist ja selbst da, die solltest du im Sitzen fahren. Also es ist halt, Das ist schon ein bisschen komplex.
Also soll einfach einen neuen Account machen.
Stimmt. Ja, Andi hat die Lösung, das ist immer so.
Mit einer anderen IP-Adresse anmelden einfach.
So ein Name
wie... Wir haben nochmal Werbung gemacht.
Habe ich immer noch.
Twitter-Radsport-Bubble, die Namen so Zigrabel einfach. Schuljahr.
Ich bin übrigens jetzt auch richtig drin, ne? Also ich bin, glaube ich, offiziell aufgenommen worden.
Du bist noch nicht in der Gruppe, aber wir können dich aufnehmen. Die warten nur drauf.
Ja, nimm.
Paul Dengo, der ist da richtig drin.
Nee, also ich wurde willkommen geheißen mit irgendeinem so cringigen Meme, aber nimm mich gerne auf.
Top.
Da kann ich mich auch mal mit 14-Jährigen auseinandersetzen.
Ja, du musst halt jeden Tag so 20 Meter Twitter-Text lesen dann. Wenn du online gehst.
Ja gut, aber so ist es bei mir jetzt momentan auch bei Notifications, von daher ändert sich da nicht viel.
Ja, schade, jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss, bevor wir zu unserem Gast fahren.
Nochmal so ein schöner Downer.
Ja, schöner Downer nochmal, lass doch nochmal richtig runterziehen, einer meiner Lieblingsfahrer und weiß ich nicht, bei euch, ich glaube, ihr mögt ihn auch. Egan hat nicht gerade ausgeguckt beim Zeitfahrtraining, so scheint's zumindest. Und ist in einen Bus reingefahren, der eine Delle hat, als wäre ein Elefant da reingelaufen. Und ja. Ihm geht's nicht gut.
Ja, also ich weiß nicht, die ganze Verletzung wollte Andi immer auch sagen, du erklärst sie aber irgendwie so, ne?
Wir können ja mal durchgehen, aber mich hat das, leider Gottes, habe ich heute auch schon mit ihm gesprochen, sehr an meinen Kollegen Thorsten erinnert, der da von frontal umgefahren wurde mal und der hatte fast dieselben Verletzungen, also so Brustwirbelbrüche, die haben sie wohl gestern schon fixiert oder heute Nacht fixiert, die zwei Brüche, und es scheint irgendwie neurologische Stabilität da zu bestehen. Also Verletzung Nummer 1 hat man seinen Rücken geöffnet und Wirbel stabilisiert, das macht man normalerweise mit Eisenstangen.
Ja.
Der ist im Prinzip Matsch, ne? Also der Oberkörper ist ja so.
Ja, genau, also ein paar Rippenbrüche waren noch.
Matsch ist das falsche Wort, aber ist schon.
Ein paar Rippenbrüche waren noch dabei und eine offene Lunge, also ein Pneumothorax. Da kollabiert dann mindestens ein Lungenflügel, wenn nicht zwei. Das muss man auch relativ schnell in den Griff kriegen, aber das haben sie wohl dann auch geschafft. Doppelter Oberschenkelbruch mit. Da ist eine Patellafraktur, also eine gebrochene Kniescheibe, aber da steht offene Fraktur. Also die hat es auch rausgehauen.
Alter, boah.
Ja, das klingt sehr ungut und das klingt auch so, als würde man nicht so zurückkommen, wie man vorher war. Ich weiß nicht, habe ich noch was vergessen, was noch war? Ist auch egal.
Ja, da wahrscheinlich noch ein paar Schürfwunden und so, aber ich glaube, die kann man jetzt direkt lassen. Aber es ist halt einfach krass, weil er ist jetzt, also erstmal ist er ein super sympathischer Rennfahrer und einfach also auch so, glaube ich, cooler Typ. Aber das ist halt krass, ne? So irgendwie dann auch in der Ineos-Geschichte jetzt so der zweite Rennfahrer, den sowas trifft, auch mit dem Zeitfahrrad wieder, so mit Fugen war das ja auch, Oberschenkel und so. Ja, und es ist einfach, Alter, das ist einfach krass, diese Beule in diesem Bus drinne. Und dann, ich habe mich gestern auch mit jemandem darüber unterhalten, das ist halt das, was den Radsport irgendwie auch gefährlich macht, ne? So, klar, irgendwie kann man mit Skiern 120 km/h berg runterfahren, ist auch nicht gerade das Sicherste, was es gibt, aber ist zumindest mal abgesperrt. Und du trainierst irgendwie auf öffentlichen Straßen da und man versucht so viel Sicherheit wie möglich irgendwie walten zu lassen, aber manche Dinge kannst du halt vielleicht manchmal nicht beeinflussen und das ist halt echt krass.
Ja.
Das ist einfach, das ist brutal,
ey. Man muss jetzt sagen, es ist natürlich auch öfters schon mal ein Unfall passiert, wo jemand schwer verletzt wurde und ein anderer Verkehrsteilnehmer irgendwie schuld war, aber da scheint es ja wirklich so zu sein, dass dieser Bus entweder da nur stand oder aus dem fließenden Verkehr anhalten musste und Bernal,
der hat angehalten.
Bernal da einfach von hinten reingeschallert ist, weil er vermutlich im Zeitfahrauflieger das nicht gesehen hat. Und dann muss man halt auch mal sagen, so entstehen halt dann solche Verletzungen auch noch mehr, als wenn du es kommen sehen würdest. Dann kannst du nochmal alles anspannen.
Keine Anspannung.
Und so drückst du dich da einfach rein und alles ist nicht gehalten.
Vor allem, was ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Es gab, die sind ja jetzt schon eine Weile da in Kolumbien, das ist ja eine ganze Trainingsgruppe von Neos Grenadiers und da gab es ein Video, wie ein Auto von vorne überholt hat, was auch so knapp überholt hat, dass es wirklich erst knapp vor der Gruppe wieder auf die andere Fahrbahnseite gezogen ist. Also, ist einfach krass. Ja,
ja, kolumbianischer Straßenverkehr auch schon öfter gehört, dass das nicht easy ist, aber scheint ja dann auch hier nicht das Problem gewesen zu sein.
Ja, also ich hoffe einfach, wir hoffen, dass es einfach erstmal wieder gesund wird. Also ich meine, ob er jetzt dann noch eine Karriere hat, danach ist so ein bisschen sekundär, weil wäre schon geil, wenn der Körper erstmal wieder funktioniert. Also ob man dann Leistungssport machen kann, ist mal was anderes.
Solche Sachen auf jeden Fall. Das gibt ja auch.
Das kann auch in die andere Richtung, ne? Also er hat dann ja auch wieder Glück gehabt. Alter, wenn du mit dem Kopf vorwärts... Ja klar,
der hätte auch direkt so weg sein können, aber...
Ja, also...
Ich habe jetzt hier, letzte Woche habe ich diese MotoGP-Doku gesehen, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Habt ihr die schon mal gesehen? Mm-mm. Hit the Apex. Guck das mal, das ist ganz geil. Aber da stirbt auch jemand. Deswegen muss ich daran denken. Also Rennsport, ne? So Ayrton Senna-Doku oder diese MotoGP-Geschichte. Ist halt irgendwie Rennsport, man ist sau schnell, wenn auch auf dem Fahrrad nicht so schnell wie auf dem Motorrad und hat relativ wenig Protection. Es geht jedem von uns im Straßenverkehr jeden Tag so. Es kann halt auch echt schnell Game Over sein.
Ja, ist halt immer wieder, ne? Ich rufe es mir wieder vor Augen, dass wir halt einfach nur einen beschissenen Helm aufhaben. Das war's. Und so ein bisschen Lycra.
Ja, ich bin ja auch schon mal in so ein Auto reingedonnert von vorne. Und da dachte ich auch, also diese 2 Sekunden auf dem Weg in dieses Auto rein, die werde ich auch nie vergessen. Wo ich einfach auch gedacht, okay, das war's jetzt für die nächste Zeit. Aber von sie war stark genug.
Hoffen wir, dass es ihm wieder einigermaßen entgehen wird.
Ja, gute Besserung.
Das hätten wir jetzt noch auf Spanisch sagen sollen, dann.
Genau, Fuerza. Fuerza Egan.
Aber die Anteilnahme ist auch krass, ne? Also,
ja, das stimmt.
Ist auf jeden Fall sehr groß, ja.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Koro. Für Koro Werbung zu machen, ist einfach ein Selbstläufer. Ich schaue mir das Angebot an und in 2 Sekunden habe ich irgendwas komplett Geiles gefunden, womit ich dir den Mund wässrig machen kann. Ich nehme mich heute mal mit in die Superfoods-Abteilung. Steht noch wer so auf Ingwer wie ich? Ich trinke oder esse das Zeug eigentlich rund um die Uhr. Ingwerpulver aus biologischem Anbau für Smoothies oder zum Tee aufkochen gibt's hier. Nächstes Superprodukt? MCT-Öl aus 100% Kokosnuss. MCT, das sind mittelkettige Fettsäuren oder das Zauberwort Ketone.
Das Öl ist das gesündeste zum Zubereiten von kalten und warmen Speisen, wie so Salatsoßen oder Shakes. Aber wo es auch besonders gut reinpasst, ist Bulletproof Coffee. Wenn dir das noch nichts sagt, google mal als Hausaufgabe. Weiterstöbern ergibt für mich die Information, man kann Blütenpollen essen. Sie sind süßlich herb, kommen in diesem Fall aus Spanien und bestehen aus 19% Protein. Man kann sie pur snacken oder in Müslis, Porridge oder als Zutat beim Backen verwenden. Und wenn du nicht nur Superfoods suchst, steht dir natürlich das ganze Koro-Sortiment offen. Auf korodrogerie.de findest du die Kategorien Nüsse, Trockenfrüchte, Supplements, Snacks, Frühstück und Getränke. Früchte in getrocknet oder gefriergetrocknet, es gibt Riegel, Flapjacks, Proteinsnacks, vor allem auch vegane Proteinalternativen. Koro Drogerie, wer es nicht kennt, ist ein Online-Portal für haltbare Lebensmittel, reduziert so Lieferwege. Durch die großen Verpackungen wird Müll eingespart und die Preise werden fair für Verbraucher und Produzent. Jedes Produkt ist komplett transparent, was Herkunft und Preiszusammensetzung angeht. Und wenn du Unverträglichkeiten hast, kannst du die Produkte danach filtern. Mit dem Code Besenwagen bekommst du ab jetzt 5% auf alle Produkte bei Koro. korodrogerie.de. Snack up! Yo, Besenwagen, heute mal in eine Stadt gefahren, in der wir noch nie waren. Wir freuen uns, wir werden neue Einblicke bekommen aus Paderborn. Wir begrüßen Hanna Ludwig. Hi.
Hi.
Hallo.
Alles, was man so im Netz liest, natürlich, ist noch nicht dein Wohnort Paderborn angegeben, sondern nur, dass du aus Heidelberg kommst, vom Neckar. Ich habe hier schon aufgeschrieben, der Hai vom Neckar. Hanna Ludwig, für die, die sie noch nicht kennen. Du hast bald Geburtstag, wirst 22. In 2 Wochen ja. Oder so.
Und, in 2 oder 3 Wochen.
Ja. Eine sehr starke deutsche Nachwuchsfahrerin, beziehungsweise auch schon Profi, 3 Jahre jetzt bei Canyon SRAM unter Vertrag, viele Titel schon geholt. Ich mache mal eine Kurzzusammenfassung, bevor wir richtig einsteigen. Ich habe mal so 2017 angefangen, 5. Europameisterin Junioren Zeitfahren und 4. Weltmeisterin Junioren auf der Straße. 2018 deutsche Meisterin Straße, Zeitfahren und Berg. 2. Europameisterin Zeitfahren, 3. Europameisterin Straße. Bundesliga-Gesamtwertung. Dann 2019, ab da bist du bei Canyon. Wirst du Europameisterin im Zeitfahren der U23 und holst die Nachwuchswertung der Bene Ladies Tour. 2020 wieder Europameisterin U23 im Zeitfahren und 2 Top-10-Ergebnisse auf der Straße bei der Ardèche und bei der Vuelta, also bei der Challenge Vuelta. Und 2021, jetzt das vergangene Jahr, bist du 3. deutsche Meisterin bei der Elite dann. Im Zeitfahren geworden, 5. im Straßenrennen, 2. bei der Europameisterschaft im U23-Zeitfahren und 13. im Straßenrennen. Und wieder 2 Top-10-Ergebnisse auf der Straße geholt. Also da ist jemand, der fährt schon relativ weit vorne mit. Und der Hai vom Neckar, habe ich gesagt, jemand hat mir gesagt, deiner Zeitfahrposition geschuldet hast du diesen Spitznamen. Der Shark.
Tanja.
Nee. Ist ja auch egal.
War jetzt mein Tipp. Ah. Ja. Aber das ist nicht meine Zeitfahrposition. Ella hat mir den Spitznamen im ersten Jahr gegeben auf meinem Straßenrad.
Okay.
Okay. Aber bevor wir da jetzt gleich weitergehen, was machst du in Paderborn? Also, wenn man aus Heidelberg kommt, dann Heidelberg ist ja ganz schön und die Gegend da. Und Paderborn. Der Nähe habe ich auch jahrelang gewohnt. Ist auch in Ordnung, wenn man Regen mag, aber...
Also ich habe tatsächlich überhaupt nicht lange in Heidelberg gewohnt. Also ich war noch nicht mal 1 Jahr alt, da bin ich schon aus Heidelberg weggezogen. Also Heidelberg ist schön, ich war auch schon zu Besuch, aber kann ich mich nicht so wirklich erinnern. Und dann habe ich in der Nähe von Trier, also die meisten Leute kennen es nicht, es heißt Tramtrabach, gewohnt und... Dann bin ich letztes Jahr umgezogen, weil mein Freund, der Johannes, hier studiert. Und ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Mir gefällt es gut hier, auch wenn alle Leute mich warnen, dass die Leute aus dem OWL sehr, wie soll man sagen, vielleicht nicht so aufgeschlossen sind, aber ich habe das tatsächlich nicht erlebt. Die sind, zu mir sind sie sehr nett.
Der OWL.
Ja, aber ich, ja, wenn man, also das stimmt, ich würde das auch so unterschreiben, die sind erst so ein bisschen reserviert, aber wenn sie dich mögen, dann bist du drinne. Also dann, ja. Genau. Also ich fand es ja auch, so von den Menschen her fand ich es eigentlich, ich habe in Bielefeld gewohnt, fand ich es eigentlich auch sehr cool, muss ich sagen. Sehr angenehm. Okay. Aber ja gut, Trier zu Paderborn ist ja jetzt auch kein großer Unterschied, glaube ich, oder? Vom Wetter. Das ist jetzt, ich weiß nicht, warum, aber beides verknüpfe ich mit viel, viel Dunkel und Grau.
Ahnung, Paul, das ist dein Leben einfach so.
Das ist mein Leben.
Das sagst du, aus Berlin hier dazu, normalerweise ich dazu schaltest.
Ey, in Berlin haben wir seit 2 Monaten jeden Tag 40% Regenwahrscheinlichkeit.
Tja. Ja. Was soll Wie sieht es in Paderborn aus? Besser wahrscheinlich.
Ich bin tatsächlich eigentlich den ganzen Dezember weg gewesen und vor 5 Tagen nach Hause gekommen. Bisher bin ich auch positiv überrascht, hat es noch kein einziges Mal geregnet. Also wirklich gut. Aber ja, doch im Vergleich zu Mosel finde ich es eher hier nicht so bedrückend, weil da im Moseltal bleibt halt eigentlich im Winter der Nebel schon eher stecken. Und hier ist es eigentlich dafür immer etwas klarer und so. Also ich bin vom Wetter eigentlich eher positiv überrascht auch. Aber ist halt nicht, als würde man in Spanien wohnen, ist klar.
Ja.
Erzähl mal, wie hast du herausgefunden, dass du schnell Rennrad fahren kannst? Wie kam das?
Ich bin in der 5. Klasse mit meiner Schule. Also ich bin tatsächlich nicht so gerne in die Schule gegangen und dann gab es so eine Charity-Veranstaltung quasi eine Woche, da konnte man mitfahren, die hieß Fair Play Tour und dann hat man Spenden für den Schulaufbau in Afrika gesammelt und da bin ich mitgefahren in der 5. Klasse und dann, ich bin vorher nicht wirklich Rad gefahren, habe einfach gedacht, ja, Hauptsache eine Woche länger Sommerferien und bin mitgefahren und fand es super toll und danach bin ich direkt mit dem Fahrrad in den Urlaub gefahren, also meiner Familie in der Schweiz hinterher. Also das, seitdem bin ich gefahren und irgendwann hat mich so ein älterer Mann angesprochen und hat gesagt, willst du bei uns im Verein kommen, wirklich? Und dann bin ich im Verein gegangen und Rennen gefahren.
Okay, das hat sich gerade ein bisschen weird angehört mit dem, so, ich hatte einen älteren Mann so angesprochen, mir irgendwie angeboten und gesagt, komm mal mit in den Verein.
Nein, sowas nicht. Einfach bei so einem Radtreff hat er gesagt, hey, du fährst voll stark, willst du bei uns Rennen fahren? Also.
Ja, also, aber ging dann für dich so vom Gefühl her alles relativ schnell dann auch so? Also ich meine, du bist ja dann auch, obwohl bei den Frauen, ja, bis vor ein paar Jahren gab es bei euch auch nicht wirklich die Möglichkeit, weil du eine gute Juniorin warst, irgendwie in die U23 zu gehen, sich weiterzuentwickeln wollt, gab es halt nicht. Ja? Also zumindest nicht so richtig, dass es da gute Teams gab. Mittlerweile passiert ja ein bisschen was. Aber ging das für dich dann alles relativ schnell, dass du dann auf einmal dann irgendwie in einem großen Team gelandet bist und so, oder?
Das schon, also von den Juniorinnen zu Canyon war schon sehr großer Schritt einfach, also weil die Distanzen sind halt einfach, die Rennen sind einfach doppelt so lang und halt auch im Schnitt, wie keine Ahnung, 4 km/h schneller, also ist halt schon so ein richtig krasser Schritt, aber ich war auf jeden Fall dann richtig froh, dass ich einen Platz bei Canyon gekriegt habe und war eher das erste Jahr einfach überwältigt und super glücklich, dass ich einen Platz gekriegt habe, deswegen habe ich eigentlich alles genommen und fand alles einfach super aufregend und einfach toll. Und deswegen war es nicht so negativ, aber ich finde gut, dass jetzt halt ein paar Schritte passieren, dass es nicht so schwierig ist, weil es gibt ja schon sehr viele starke Juniorinnen. Ich finde gerade in dem Jahr, und manche sind auch direkt in der World Tour, aber es ist super gut, dass es kleinere Teams gibt, wo es einen Zwischenschritt gibt.
Ja, aber hättest du dir einen Zwischenschritt jetzt so irgendwie auch erwünscht? Also hättest du ihn wahrgenommen? Ja gut, da ist natürlich ein World Tour Angebot bekommen, weil von einem großen Team, dann ist es immer noch schwer, Nein zu sagen. Aber Hättest du dir gewünscht, du hättest die Option gehabt, irgendwie nochmal ein Jahr oder zwei in der U23 zu fahren? Kürzere Rennen, direkt mehr in der Situation, auch vielleicht Radrennen gewinnen zu können und so?
Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, ich glaube, ich wäre trotzdem zu Canyon gegangen, weil ich war einfach überglücklich und war da so auch gerade halt einfach irgendwie auch mit so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und habe gedacht, ah, das wird schon, ich trainiere einfach richtig viel und trainiere noch mehr als davor und dann klappt das schon und bin dann so ein bisschen ins kalte Wasser gefallen, als ich gemerkt habe, ups, ist doch ein bisschen schneller alles, als ich erwartet hätte. Aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich nicht wahrgenommen und hätte immer gesagt, Hauptsache World Tour.
Wie ist das denn vorher gelaufen? Also zu welchem Zeitpunkt hast du selber gedacht, du kannst das professionell machen? Oder was waren Meilensteine vorher in deiner Nachwuchssportlerlaufbahn?
Ich selber habe das eigentlich nicht so direkt gedacht, aber meine Eltern haben Triathlon gemacht und die wollten auch unbedingt Profi werden. Und dann haben deren Eltern halt gesagt, ja, mach doch was Richtiges. Und deswegen haben die mich eigentlich immer echt unterstützt, weil ich habe gesagt, was soll man schon so als Frau, das ist doch nichts Richtiges, ich mach was Sinnvolles und dann...
Entschuldigung, also du meinst, dass Profisportlerin zu werden nichts Richtiges ist als Frau, oder?
In dem Moment habe ich das so gesehen, aber jetzt ist ja schon extrem gewachsen, auch in den letzten 5 Jahren ist ja schon nochmal extrem gewachsen, aber mit 16 oder 15, 16 habe ich gedacht, soll das jetzt sozusagen meine Perspektive sein? Aber habe ich mir das auch nicht so richtig zugetraut.
Kurz einfach eingehakt, damals warst du dann schon wahrscheinlich in der Nationalmannschaft und bist da schon erfolgreich gefahren, oder?
Ja.
Okay, aber ich finde das interessant, den Punkt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Männer oder Junioren sich das nicht gefragt hätten, ob das ein Beruf ist.
Ja, weißt klar.
Du hast ja quasi in Frage gestellt, ob man als Frau das, also im Profisport quasi machen kann. Das ist eigentlich auch schade, dass du so gedacht hast. Hat sich natürlich geändert. Mittlerweile wissen wir ja auch, ne, dass man, wenn man in der World Tour ist, gibt es ja Mindestgehälter, sind glaube ich immer noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, Andi, wie ist da der Stand bei den Mindestgehältern bei den Frauen?
Bei World Tour Teams schon.
Auch nicht bei den Männern? Bei World Tour Teams gibt es, ne?
Aber die sind jetzt noch nicht angeglichen. Ja. Also die meisten World Tour Teams oder viele haben ja jetzt ja schon den Schritt von sich aus gemacht. Einfach gesagt, okay, wir passen es an. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt ein Mindestgehalt. Das gab es da zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht, als du Profi geworden bist. Und noch einige andere Anforderungen mittlerweile an die Teams, ne? Also genügend Staff-Member und so weiter.
Ja. Aber ich finde den Punkt wirklich interessant, weil wahrscheinlich, wenn man sich fragt, also bei den männlichen Junioren ist ja, also ne, wenn du gut bist, gehst du hoch und der Prozentanteil, der aufhört, weil er vielleicht ein Studium machen will oder irgendwie in einen besser bezahlten Job geht, ist ja relativ gering. Bei den Frauen ist es wahrscheinlich viel, viel höher, oder war es in der Vergangenheit viel, viel höher, die dann einfach gesagt haben, ich ziehe irgendwie eine berufliche Karriere, irgendwie jetzt, keine Ahnung, in der freien Wirtschaft vor dem Sport, den man vielleicht auch gerne betreibt. Und das ist halt,
ja, Frauen sind ja schon auf jeden Fall auch krass hoch ausgebildet, während sie professionellen Sport machen.
Ja, das ist halt auch krass einfach. Aber hast du dich auch als Profi dann gefühlt in den ersten Jahren? Also so mit allem drumherum, auch was irgendwie finanzielle Unabhängigkeit angeht und so? Oder war das eher so ein bisschen noch quasi so ein langsamer Start ins Profileben?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich habe mich schon direkt als Profi gefühlt, aber davor habe ich bei meinem Papa gearbeitet und dann, abdem ich bei Canyon war, nicht mehr. Und dann hatte ich plötzlich, jetzt vielleicht nicht in den Trainingslagern oder zwischendrin, hat man schon extrem viel zu tun, aber dann hatte man manchmal auch an einem Ruhetag oder so unglaublich viel Zeit. Und das fand ich manchmal auch relativ schwierig, vor allem in meinem ersten Jahr so zu sehen, ja gut, jetzt habe ich unglaublich viel Zeit und es ist aber nicht der Sinn und Zweck der dass ich jetzt 10 Stunden Zeit habe und so viel mache, wie nur geht, sondern ist besser, wenn ich jetzt halt mein Bürokram mache und mich ausruhe und nicht irgendwie den ganzen Garten umgrabe oder sonst noch was mache und dann am nächsten Tag merke, oh, der Ruhetag, der war doch nicht so erholsam. Und ja. Das fand ich relativ schwierig, ehrlich gesagt.
Aber war dann für dich immer der Wunsch, Profi zu werden? Oder, so richtig Profi, wenn man jetzt nicht irgendwie, man fährt irgendwie da mal in einem kleineren Team, sondern halt, du wolltest schon zu einem großen Team und das Ziel war, dass das deine Berufung ist und du damit so viel Geld verdienst, dass du ein eigenes Leben führen kannst.
Ja, also eigentlich relativ früh dann so, irgendwann bei den Junioren war das dann schon mein Ziel, ja.
Okay.
Was hättest du denn damals, als du noch gedacht hast, so ich mach doch lieber was anderes, was hättest du da gemacht? Was wäre die Alternative geworden?
Ich hätte meinem Papa helfen können bei der Arbeit oder ich hätte mit meinem Opa, der hatte so einen Flüchtlingsgarten, da hätte ich irgendwas mitgemacht. Mir wäre immer irgendwas eingefallen, auch heute noch, aber ich kann mich besser einteilen oder zurückhalten.
Gut, Schule war eh blöd.
Was macht dein Vater?
Mein Papa ist Keyboard-Orthopäde, aber der hat
Achso, ich dachte, jetzt kommt irgendwas mit Garten, weil dein Opa was mit Garten macht. Vielleicht ist er Landschaftsgärtner und da hilfst du mit. Was machst du beim Kieferorthopäden? Also, wie hilfst du da aus?
Im zahntechnischen Labor, also so Zahnspangen zu bauen. Also der Albtraum von jedem Teenager. Also wahrscheinlich eine lose Zahnspange ist schon eigentlich der Traum, weil eine feste Zahnspange möchte ja niemand. Aber so lose Zahnspangen bauen, das habe ich gemacht bei meinem Papa.
Okay.
Mir wurde auch innerhalb meiner Recherche zugetragen, so dir würde tatsächlich wahrscheinlich so eine Tierklinik ganz gut stehen oder irgendwas dergleichen. So Veterinärmedizin vielleicht. Du kümmerst dich scheinbar um alles, was du findest.
Das war ja, also ich könnte gut sein, aber ich glaube, ich wäre kein guter Arzt. Weder für Menschen noch für Tiere. Ich bin viel zu empfindlich und mag es nicht, wenn andere Schmerzen haben. Könnte Tanja bestätigen? Könnte Tanja bestätigen? So, meistens, wenn Christa gestürzt ist, ging es mir schlechter als der Christa.
Und das hört sich auch gut an, wenn Christa mal gestürzt ist. Hört sich auch an, dass das öfters passiert ist. genau, du warst jetzt ja 3 Jahre bei Canyon Swam. Irgendwie eins der größten Teams im Frauenradsport, also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht nicht sogar das wertvollste Team, rein vom Marketing-Aspekt. Und bist jetzt ja dann quasi nach Norwegen gewechselt zu UNOX, was ja auch, finde ich, auf vielerlei Ebenen extrem spannendes Projekt ist. Also da gibt es ja ein Kontinentalteam, das haben sie ja schon seit vielen Jahren, investieren auch viel in den Nachwuchs, sind bei vielen anderen kleineren ich glaube sogar skandinavischen Teams als Sponsor mit vertreten und bauen da irgendwie so eine ganze Infrastruktur auf, um irgendwie den Radsport nach oben zu bringen, auch in ganz Skandinavien. Und jetzt hat man ja mit euch dann quasi einen Frauen-World-Tour-Team geschaffen. Es gibt einen Männer-Pro-Team und
was 23 ja, also World-Tour gehen soll.
Genau, was 23 World-Tour gehen soll. Aber wie kam der Wechsel zustande? Warum hast du gewechselt und wie hat man dich irgendwie angesprochen? Also mit welchen quasi Zielen für dich und mit welchen Perspektiven?
Eigentlich wollte ich einfach mal was Neues sehen. Also es gab jetzt nicht irgendwie so einen richtigen Grund, wieso ich gewechselt habe, aber ich war schon richtig lange ein Fan von dem Team, weil ich war oft im Winter auf Gran Canaria und da sind eigentlich relativ viele Skandinavier und da gab es eine relativ peinliche Geschichte. Da bin ich Jeder, der Gran Canaria kennt, von Maspalomas Richtung Flughafen, ist so eine super windige Straße, aber kerzengerade, also keinerlei Hindernisse. Und da hatte ich einfach nicht so viel Bock an dem Tag und bin dann da gestürzt, im Geraden, im Flachen, kein Grund. Und dann haben mich so Norweger quasi gerettet, weil ich halt war. Mir war super schlecht und ich hatte wahrscheinlich im Nachhinein eine Gehirnerschütterung. Und seitdem war ich halt ein Fan von diesem Team. Und dann habe ich gelesen, dass es ein Frauenteam aufmacht und das vom Lars Back sozusagen betreut wird. Und der wohnt ja in Luxemburg. Also bevor ich nach Paderborn gezogen bin, super nah von mir. Mhm. Und dann war ich mal mit dem Radfahren und es war super gut. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich da wechseln werde.
So. Aber, also, okay.
Das ist auf jeden Fall eine lustige Geschichte.
Genau. Ja.
Ich bin gestürzt. Die haben mich gerettet, jetzt war ich bei denen.
Ja, genau. Aber ich meine, die werden dir sicherlich ein Konzept vorgestellt haben. Die werden nicht gesagt haben, ach komm zu uns, weil wir haben dich ja gerettet, wir mögen Menschen.
Nein, wir
geben dir Geld und ein Fahrrad und dann, nee, also ich meine, da wird ja, weil Canyon Swim ist ja auch ein gutes Team, ne? Also ich meine, auch gerade hinsichtlich Zeitfahren war es ja auch jahrelang das führende Team und das ist ja auch eine Spezialität von dir, aber es muss ja auch andere Gründe gegeben haben, nur dass du irgendwie vielleicht ein Fan von dem Team bist.
Ich mag das Konzept vom Männerteam und eigentlich, die haben direkt gesagt, dass es so auch beim Frauenteam umgesetzt wird. Und das ist halt, es würde jetzt nicht so ein Riesenstar eingekauft, sondern es sind eigentlich alle super talentiert. Okay, manche sind natürlich erfahrener als andere, aber ist mehr so breit aufgefächert, sodass sich alle gut entwickeln können und wir halt den Fokus darauf legen, sozusagen, dass wir gut als Team zusammenfahren und dass jeder eine Chance kriegt und auch, ja, genau wie beim Männerteam, aggressiv Rennen fährt und attraktiv und sich nicht zurückhält und eher mal sozusagen in eine Spitzengruppe geht und dann, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber besser, man hat mal was versucht, so mit dem Spirit. Und oh, ich denke, die ganzen Betreuer, die wir haben, mit den Trainern und Nutritionists und so, das ist schon ziemlich gut. Also da bin ich sehr zufrieden.
Aber ist das, kommt das dir entgegen, diese Fahrweise, also die Herangehensweise, eher aggressiv Rennen zu fahren?
Ja, ich mag das. Ich finde das eigentlich mit das Coolste am Frauenradsport, das eigentlich immer interessant ist, weil die Rennen sind kürzer als bei den Männern und gerade im letzten Jahr finde ich, dass extrem viel passiert. Manchmal schläft es auch ein und eine Spitzengruppe geht halt zu weit weg und dann ist es ein bisschen langweilig, aber ansonsten finde ich eigentlich, dass immer viel passiert.
Erzähl mal so ein bisschen deine Erlebnisse bis jetzt. Ihr hattet schon ein quasi so ein Kennenlernen-Camp, glaube ich, und jetzt mittlerweile auch ein Trainingscamp. Also wir können leider noch keine Rennerfahrung bei Uno X bei dir abfragen, aber bald geht's los. Wie war es bis jetzt? Was habt ihr schon so gemacht? Was hast du bis jetzt schon so vom Team und von deinen Teamkolleginnen mitbekommen?
Wir waren im November waren wir in Norwegen für 3 Tage und da waren wir quasi beim Militär und man hat sein Handy abgegeben und hat dann die Ausrüstung vom Militär gekriegt, also hatte dann so Tarnanzüge und Rucksäcke und Zelte und ja, kein Essen, nur Trinken und hat dann sozusagen wie so ein Teil von der norwegischen Grundausbildung da gemacht, halt nur, dass wir halt in 4 Teams aufgeteilt waren. Und wir durften sozusagen so Hindernisparcours oder so, durften wir zusammen meistern. Und das machen die normalerweise alleine. Also wir konnten uns gegenseitig so über Hindernisse drüber heben. Und normalerweise die vom Militär, die springen da halt alleine drüber. Aber das war uns nicht ganz möglich. Und deswegen haben wir das halt zusammen gemacht. Und vor allem, dann waren wir auch die ganze Nacht wach und haben halt immer Aufgaben von den Leuten vom Militär gekriegt und das war sozusagen unser Kennenlernen. Es war eigentlich direkt hardcore, weil alle Betreuer, also der Busfahrer, alle müssten mitmachen und gerade für die Betreuer war es, glaube ich, echt hart. Und auch, also auch für uns, ich habe danach, glaube ich, 3 Tage geschlafen. Es war richtig hart.
Aber das ist echt so ein, kann es sein, dass es so ein
Skandinavier-Ding, ja. Ding ist? Das hat doch Bjarne Riis auch immer gemacht.
Bjarne Riis, ja genau.
Ja, genau. Ich denke mal, weil der Lars Back beim Bjarne Riis im Team war lange, hat er sich gedacht, ah, das kenne ich schon, das mache ich auch.
Ich habe sowas auch mal gemacht mit einem U23-Team mit Andreas Walzer. Der hat uns da auch durch den tatsächlich irgendwo durch den Wald im Saarland gescheucht, durch die Nacht und so weiter. Mit Biwak, und da war auch irgendwie so ein Ex, ja, so ein Bootcamp-Leiter, der auch bei irgendeiner Spezialeinheit vorher war, und fand ich eigentlich auch ganz cool. Also muss ja jetzt nicht immer so einen Militär-Touch haben, aber solche so Aufgaben zusammen als Team direkt, wenn man sich noch nicht kennt, schweißt auf jeden Fall zusammen.
Ja, das stimmt. Man hat direkt eigentlich zusammengehalten. Aber da im Saarland geht das auch gut, weil da sind ja noch viele Amerikaner auch und so.
Man braucht Amerikaner dafür.
Nee, da sind die Stützpunkte.
Das Rammstein. Stimmt, ja.
Und
ja. Rammstein-Miesenbach. Rammstein ist nicht Saarland. Rammstein,
ja, das ist Rheinland-Pfalz.
Genau.
Aber der Andi Walzer wohnt ja auch nicht im Saarland. Der würde sich nicht freuen, wenn er das hören würde.
Wohnt er nicht im Saarland?
Ich bin mir recht sicher, der wohnt nicht im Saarland.
Der hatte aber auf jeden Fall mal gewohnt.
Genau.
Jetzt mal so ein bisschen Ausrichtung Saison. Was sind deine Ziele, Aufgaben, deine eigenen Ziele auch für die Saison?
Und wohin willst du dich entwickeln?
Auf jeden Fall ein großes Ziel von mir dieses Jahr ist, die Deutsche Meisterschaft ist eigentlich echt nah an Paderborn und ist eine richtig coole Strecke. Also da im Sauerland, also die Strecke ist noch nicht veröffentlicht so richtig, Marsberg. Aber da die Sauerland-Rundfahrt, jeder, der da schon mal war oder zugeschaut hat, ist eine echt coole Strecke und auch immer echt cool organisiert. Also da freue ich mich wirklich drauf und natürlich auch hoffe ich, dass ich die Tour de France fahren darf, weil das wäre einfach schon ein Highlight.
Aber das ist schon richtig, ist das ein richtig großes Thema bei euch? Oder wird das eher so erstmal wahrgenommen wie jede andere Rundfahrt?
Ich glaube, bei vielen gilt es quasi, viele sehen es nicht mal so hoch wie den Giro oder so, weil es halt einfach echt neu ist. Und also ich denke, es wird so die Women's Tour oder der Giro wird trotzdem noch vielleicht ein bisschen mehr gewertet, okay. Aber ich glaube schon, dass es auch für viele, vor allem für die Teams recht wichtig ist.
Für dich scheint es ja auf jeden Fall wichtig zu sein.
Also ich finde es einfach cool.
Mhm.
Aber ich würde mich auch freuen, wenn ich den Giro fahren darf, weil ich bin auch noch nie den Giro gefahren. Also ich freue mich einfach, wenn ich eine große Rundfahrt fahren dürfte.
Ich glaube halt echt, es ist in Deutschland so, wenn, egal ob Frau oder Mann, wenn du halt sagen kannst, dass du die Tour gefahren bist, ohne den Kontext, wie lange ist jetzt eine Frauentour de France, glaube ich, auch in dem Fall ein bisschen irrelevant, ist, glaube ich, nochmal ein anderer Status, würde ich sagen. Also zumindest kenne ich das so aus dem Männerbereich, und bei Frauen wird es auch nicht anders sein. Also ich meine, die meisten Leute wissen ja nicht, dass bei der Tour de France bis jetzt immer nur Männer gefahren sind.
Ja.
Also die, weißt, also
stimmt ja auch nicht. Ich denke da immer wieder gerne an unser Judith Arndt-Interview zurück, die dann da einfach schon so 10 Etappen Tour de France gefahren sind damals auch.
Stimmt, ja, das war, ja genau. Aber die hieß nicht so, ne? Die hieß anders.
Ich glaube schon, oder? Doch.
Ich glaube nicht, dass die Tour de France, müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaube, die hieß ein bisschen anders, aber die...
Aber ich glaube auch, dass du recht hast mit, immer wenn man sagt, ja, man fährt Rad, fragt dich jeder, ah, so Tour de France und so. Also hast du, glaube ich, schon recht, dass das vor allem...
Aber es ist ein deutsches Ding.
Ja, glaube ich schon, dass das so ist. Auch ja, wenn man sagt, ah ja, ich bin Profisportler, dann wird man direkt gefragt, ah ja, so mit Olympia und so. Das ist eigentlich die... Und dann die nächste Frage, ah, kannst du davon leben? Oder das ist das, was du nur machst? Das sind so die Fragen, finde ich, die man kriegt.
Ja. Ich, um das kurz aufzuklären, von 2000, ein paar Jahre lang, gab es die Grand Boucle Féminine International.
Genau, ja.
Und,
aber die hieß nicht Tour de France. Also,
die hatte genau, 13 Etappen, mehr, ja. Aber die Grand Boucle ist ja quasi die Tour de France. Ist ja, derselbe.
Ja, aber also mir ging es halt um diesen, also das ist ja, am Ende ist es ja der Name,
ja.
Weißt du? Genau, aber was ist dein Rennprogramm? Also wo fängst du an? Belgische Klassiker, Rundfahrten, wo geht's,
jetzt als erstes hin? Ich fahre am 17. Februar fange ich mit der Valencia-Rundfahrt an und dann fahre ich am Opening Weekend fahre ich Zwift WM und dann Hageland und dann fahre ich eigentlich recht, dann fahre ich Strade und die Ardennen.
Und also kein Roubaix, kein Flandern?
Nee, fahre ich beides nicht.
Okay, dann kann man, will ich quasi zu meiner der Anschlussfrage kommen, wo siehst du dich als Rennfahrerin in Zukunft? Also, dass du schnell Zeit fahren kannst, das sollten wir mittlerweile alle wissen, nachdem Basti die Ergebnisse vorgelesen hat. Aber gibt ja noch mehr Disziplinen im Radsport oder Kategorien.
Ich glaube, also ich bin überrascht, dass da Bastis Recherche nicht ergeben hat, dass ich ein Angsthase bin, aber ist schon so. Also deswegen fahre ich nicht Roubaix und deswegen fahre ich auch nicht Flandern. Ich bin kein Held im Feld sozusagen. Es wurde tatsächlich schon viel.
Aber da machst du wie Lizzie Deignan. Einfach wegfahren.
Genau.
Also. Ja. Falls ich mal fahre, ist, danke ich für den Tipp.
Ja, ja, wo fühlst du dich denn wohl?
Ja. Halbwegs. Oder, genau, wo willst du hin? Ja, genau.
Ja, ich finde eigentlich so harte Rennen mit Hügeln finde ich ziemlich gut. Also eigentlich auch längere Berge mag ich, auch wenn ich nicht so aussehe. Ja. Also die besten Rennen, die ich bisher hatte, waren eigentlich immer mit einem längeren Berg.
Ja, komm, lehn dich aus dem Fenster. Was willst du gewinnen in deiner Karriere? Musst du doch mal drüber nachgedacht haben.
Ich bin tatsächlich bei sowas richtig schlecht, weil ich einfach so...
Du fährst einfach los.
Total. Ich lebe total in den Tag rein und bin nicht so ein Zielsetzer.
Okay, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Team Uno X einen Plan mit dir hat. Und den wird man dir auch mitgeteilt haben. Also klar, du bist talentiert, kannst schnell Zeit fahren, aber die wollen da sicher auch noch mehr aus dir rausholen. Aber haben die dir gesagt, was sie gerne aus dir machen wollen würden oder in welche Richtung du dich entwickeln sollst langfristig?
Dass ich eher ein Rundfahrer werde. Und auch dieses Jahr, denke ich, ist das Ziel, wir sind ja ein relativ kleines Team und zwei Leute fahren den Giro und die Tour de France. Und dann bin ich sozusagen in der engeren Auswahl, dass ich die beiden fahre in dem einen Monat, weil wir nicht sozusagen genug Fahrer haben, dass wir für beide Rundfahrten zwei verschiedene Teams haben.
Aber das ist schon krass, ne? Also in deinem Alter dann, gerade 22, dann den Giro der Frauen oder die Tour de France der Frauen, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Weil der Giro ist ja schon brutal immer, was man mitbekommt. Ich weiß nicht, wie die Tourroute ist.
Ja, sieht auch hart aus. Am Anfang noch flacher und dann geht es eigentlich in die Berge.
Okay.
Ja, das mit den Rundfahrten scheint auf jeden Fall auch bis jetzt ja schon ganz gut zu laufen. Also ich hatte das vorgelesen, ist aber vielleicht ein bisschen untergegangen. Also du hast schon zwei Top-10 GC-Resultate auch dieses Jahr gefahren. Also vergangenes Jahr. Da dürfen wir gespannt sein. Also vielleicht probiert man es ja mal aus mit diesem Ziel setzen. So. Würde ich jetzt fast mal vorschlagen. ich habe noch so Fragen aufgeschrieben, wir haben jetzt so diese Canyon SRAM Zeit fast ein bisschen außer Acht gelassen, aber das Einzige, was mich da eigentlich interessiert, ist so ein bisschen so, hast du eine Wahrnehmung, was du da am meisten gelernt hast in der Zeit oder von wem vielleicht auch, weil sind ja auch super große Fahrerinnen da unterwegs.
Habe ich auf jeden Fall gelernt, dass mehr trainieren nicht immer alles ist und dass jeden Tag 4 bis 6 Stunden fahren nicht alles ist, wenn man die irgendwie im Standgas fährt und keine Intervalle oder kaum Intervalle oder Sachen, die man scheiße findet persönlich, einfach weglässt im Training und Hauptsache immer lang und viel. Das habe ich da mehr oder weniger freiwillig gelernt, musste ich lernen.
Hast du einen Trainer gewechselt auch, oder?
Ich habe jetzt bei UNOX zum ersten Mal einen richtigen Trainer.
Krass.
Ernsthaft?
ich hatte davor das immer eigentlich mit meinem Papa so ein bisschen zusammen gemacht und sonst war ich schon sehr eigensinnig und habe einfach immer so gemacht, was ich wollte.
Papa hat erst Kona-Programm trainiert.
Ja, der hat auch manchmal gesagt, dass ich zu viel trainiere, aber
Das kann sich ja eventuell noch positiv auszahlen, ja, aber am Ende sind es ja trotzdem Lebenskilometer, die du irgendwie absolviert hast in dem jungen Alter, auch hinsichtlich so zwei Grand Tours. Muss es nicht unbedingt von Nachteil sein, wenn du nicht unbedingt ein Übertraining gemacht hast. Aber ist schon krass, ey. 4 bis 6 Stunden bei den Frauen ist ja schon, also bei den Männern ist das jetzt ja auch nicht jeden Tag. Das ist schon lang, weil eure Rennen dauern ja auch um die 3 Stunden meistens nur.
Ja. Das war auch meistens total unnötig und es gab auch richtig viele Rennen, wo ich dann sozusagen nach 15 Kilometern gab es eine Attacke, die war mir zu schnell, dann war ich im Gruppetto und war hab mir gedacht, oh scheiße, was mache ich hier? Also da gab es relativ viele Rennen, die dann so geendet sind, also nicht zu empfehlen, so zu trainieren.
Zumindest nicht, wenn die Radrennen immer 3 Stunden sind, ja.
Genau.
Wenn man sich auf Mailand zu Emo vorbereitet, kann man schon mal 6 Stunden fahren, ne?
Hast du denn nochmal die zur Frage zurück, hast du von einer der großen Rennfahrerinnen, Teamkolleginnen was mitnehmen können? Oder wen hast du da besonders in Erinnerung?
Ich habe echt viel von Elena Cecchini gelernt, aber die ist ja jetzt auch nicht mehr bei Canyons Ram und im letzten Jahr auch von Elise Chevy. Die ist auf jeden Fall ein Vorbild von mir. Sehr starke Frau.
Also einfach so als Persönlichkeit, jetzt gar nicht unbedingt bei Rennen, sondern einfach, wie sie sich gibt oder?
Beides. Also als Persönlichkeit total unerschrocken, geht alles einfach mal an, macht sich nichts Sorgen und auch eigentlich geht sie auch so die Rennen an und ist sich gefühlt ja letztes Jahr in jeder Spitzengruppe gewesen, bei auch Etappenrennen gefühlt jeden Tag und glaube ich, hat selber noch nie gedacht, also wirkt zumindest so von außen als Teamkollegin, dass sie irgendwas nicht schaffen kann, also wirklich, wirklich stark.
Andi, Paul, was ist eure Meinung zu Lakritz eigentlich?
Ich liebe Lakritz. Willst du mir welchen schenken?
Nee, aber ich glaube, da hast du, triffst du bei Hanna auf Gegenliebe. Da habe ich gehört, dass man bei jedem Stopp im Training muss man eigentlich Lakritz essen.
Generell muss man Lakritz essen. Ist auch sehr sympathisch an meinem neuen Team. Die Skandinavier feiern Lakritz genau auf dem gleichen Level.
Ja, das ist eigentlich der Grund, warum du in das Team gewechselt hast, wahrscheinlich.
Genau, jetzt kommt's raus hier. Einfach nur, weil der beste Lakritz aus Dänemark, Norwegen kommt.
Ja, ich wollte es gerade sagen, die haben eine richtige Lakritz-Kultur. Ich habe immer auch so Lakritz-Beutel
Paul
bekommen.
Paul dachte, die gibt es nur im Hotel.
Nee, das war aber Meerrettich. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also Meerrettich ist wirklich so ein komplettes Hotelprodukt. Jetzt können wir das Thema nicht wieder aufgreifen. Aber Lakritz, also das nächste Mal, wenn ich irgendwo sehe, bringe ich Lakritz mit. Und wenn du mich siehst, kannst du mir auch welche mitbringen.
Ich habe immer Lakritz dabei, also keine Sorge, falls du mich mal siehst, bist du sicher, okay, dass du Lakritz dabei hast.
Okay, sehr gut.
Und Meerrettich ist so ein Ding von Oma und Opa. Die bauen das so an.
Ja, da, nee, aber Meerrettich...
Nice.
Aber Meerrettich ist doch... Also ich habe noch nie, also ich kenne persönlich keinen Menschen, der schon mal Meerrettich selber gekauft hat.
Kaufen die das dann auch in Hotels?
Im Hotel.
Das ist ja so eine Knolle, ne? Rettich. Eine
Wurzel.
Nee, das ist so eine Rübe, so eine echt groß, so.
Rübe, Knolle, genau.
So wie eine Möhre, nur in riesig und in weiß.
Also vielleicht kann mir ja mal jemand Meerrettich-Rezepte schicken, also dass man es nicht nur zu Lachs essen kann, sondern auch irgendwie andere Sachen mitmachen.
So Leute, ab 60. Nee. Die werden dir da viele Rezepte geben können, glaube ich.
Ja gut, ich glaube, wir haben nicht so viele ZuhörerInnen ab 60, oder wer weiß. Genau.
Ja, ey, ich komme mal langsam so auf die Besenwagen-Fragen zurück. ist dein erstes Mal Besenwagen heute oder hast du noch eine lustige Erinnerung an eine Fahrt oder eine schreckliche Erinnerung?
Nein, ich bin zum ersten Mal da.
Nice.
Krass.
Ja, es gibt, sehr gut. Es gibt diese und diese Gäste, ne? Ist eigentlich auch fast 50-50, würde ich sagen.
Ja, also ich habe bei vielen halt habe ich das Gefühl, dass im Besenwagen mal zu sitzen, also jetzt nicht bei uns, sondern außer Markus Burkhardt, ist was, ein ganz schlimmer Ort, aber ich finde Besenwagen halt gar nicht schlimm. Weißt du, also für mich ist Besenwagen jetzt nicht irgendwie, viel, das ist ja so ein Synonym für, man hat etwas nicht erreicht oder, weißt du, also.
Versagen.
Also, aber ich finde, ja, Versagen, aber ich finde das halt gar nicht. Ich finde Besenwagen ist halt so, hey, gut, Job ist getan, steckst du ein. Also.
Ja, also Hanna, du bist alles fertig gefahren bis jetzt. Immer nach Hause
gekommen. Nein, das nicht. Das nicht. Also ich hatte schon 20, dann finde ich es paar. Aber bei uns, ich weiß nicht so richtig, ob das so, wenn, oft haben wir Runden oder so, dann fährt man einfach zur Feedzone oder steigt da aus oder keine Ahnung, da geht mir jetzt nicht so, ich muss mal andere Profifrauen fragen, ob die schon mal im Besenwagen waren, ob sowas überhaupt gibt bei uns. Gefühlt noch nie gesehen.
Ja.
Aber nur bei A nach B Strecken oder selten. Also.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass so bei den Frühjahrsklassikern bei euch auch auf jeden Fall einen Besenwagen gibt.
Aber ist ja gut, dass du noch nie gesehen hast. Ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
Tendenziell sind es ja auch eher so Sprinter und Sprinterinnen, die so
klingt schon jetzt mal makaber, einen
Besenwagen aber gesehen der, haben zumindest.
Da ist am Ende ist der Krankenwagen oder man fährt halt, man hat so eine, deswegen hat man die Karte auch auf dem Garmin, sonst findet man ja den Weg nicht mehr zurück. Also.
Was mir jetzt einfällt, weil du vorhin gesagt hast, du hast noch nie mit dem Trainer trainiert, jetzt hast du einen. Wie fühlt es sich denn jetzt an? Die Norweger, die sind doch bestimmt auch relativ hart drauf. Jetzt jeden Tag nach Plan und Intervalle ballern. Ist das so, wie ich es mir vorstelle?
Also mein Trainer ist tatsächlich Holländer, aber trotzdem, es war auf jeden Fall anders. Also ich glaube, die ersten 4 Wochen fand ich nicht so toll. Aber das weiß er auch. Also das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihn eigentlich jeden Tag gefragt, ob ich nicht ein bisschen mehr trainieren kann. Weil erstmal habe ich so eine... Die Off-Season war länger, als ich wollte. Und dann hätte ich in der ersten Woche irgendwie 10 Stunden Training. Das fand ich gar nicht so toll. Und dann habe ich das ein bisschen gestreckt. Aber dann... Jetzt halte ich es eigentlich gut ein, aber dafür fällt es mir auch manchmal schwer. Also die Intervalle dann durchzuziehen oder so, muss ich schon sagen, wenn ich denn den Plan korrekt mache, bin ich auch platt.
Ich denke jetzt halt so, du hast die ganze Zeit ohne wirklich professionelles Training schon so gute Ergebnisse gefahren. Könnte jetzt sein, dass du auch voll einschlägst dieses Jahr einfach.
Oder das, richtig scheiße fahren.
Ja, also weiß ich nicht. Ich glaube, die Trainingswissenschaft heutzutage, die ist schon relativ stabil drauf. Ich vertraue da eigentlich schon relativ gut.
Ist schwierig zu sagen. Ist tatsächlich also im Moment auch, was ich mich frage, wie ich in Form bin, weil wir haben einen Powermeter, der liest ungefähr 30 Watt weniger als der bei Canyon.
Und welche war das jeweils? Wir hatten heute schon öfters mal solche Themen auch.
Nee, also der... Jetzt habe ich einen von Shimano und vorher den von SRAM. Und der liest also wirklich einen riesen Unterschied. Und
ernsthaft? Okay, da muss ich jetzt mal einhaken. Ich fahre, ich habe auch 2 Räder mit dem Power, den du gerade genannt hast. Und das bei mir haut das hin. Also ist identisch. Aber
ich habe das auf der Rolle getestet. Ich hatte noch das alte Rad von Canyon und habe das auf der Rolle getestet. Mit quasi im Erg-Mode, weil ich bin draußen gefahren und habe gedacht, oh mein Gott, die Off-Season war wirklich, wirklich gut. Und habe so gedacht, das kann nicht sein, weil ich einfach so niedrige Wattwerte hatte. Und quasi, also das ging einfach nicht und ich habe es getestet und es sind so, ja, je nachdem, also wenn man Grundlage fährt, sind es ungefähr 15 Watt und wenn man dann Richtung FDP fährt, sind es 15 bis 20, 25.
Das nervt.
Watt und. Aber.
Mal prüfen lassen, das Ding.
Ich glaube, das geht richtig vorwärts.
guter Neustart mal.
Ja.
Dass man sich nicht so auf die Zahlen fokussiert.
Gib doch mal kurz noch als allerletztes, was wir heute machen, noch so ein paar Lakritz-Recommendations. Welche Produkte empfiehlst du?
Also. Also ich merke am meisten die Lakritz, die es in Paderborn im Unverpacktladen gibt. Die sind wirklich gut. Ich weiß nicht die Marke, weil es steht natürlich nicht drauf. Aber die ist wirklich super gut. Und da, es gibt aber auch eine Online-Seite, die heißt Lakritz Fritzen. Da kann man ungefähr alle Lakritz kaufen, die man will. Und ansonsten, wenn man was Spezielles will, ist auch Lakritz bei Bülow ist richtig gut. Das ist so Schokolade um die Lakritz drum. Das ist für die Leute, die nicht so gerne Lakritz mögen. Und dann noch ein bisschen Schokolade dabei. Ist also doppelt. Aber da muss man auch gucken, da gibt es auch extrem exotische Sorten, die sind dann so mit Chili und so, ist nicht so mein Fall. Aber gibt viele Sachen. Aber hier in Paderborn, in der Nähe von Dänemark schon quasi, gibt es auch so eine extra dänische Lakritz-Abteilung im Rewe. Finde ich auch sehr gut.
Ernsthaft?
Ja.
Das ist aber geil.
Das ist wirklich geil. Das liegt daran, weil wir jetzt so hoch im Norden sind.
Ja, aber Berlin ist noch höher und wir haben das nicht.
Gibt es 100 Pro irgendwo.
Aber bestimmt.
Und Bielefeld war noch höher und da gab es auch nicht. Ja.
Aber da muss man einfach gucken. In Berlin gibt es eigentlich alles. Da muss es bestimmt einen dänischen Lakritzladen geben, bin ich mir sicher.
Ja,
in Köln gibt es einen Laden, falls du mal hier bist. Bärendreck heißt der.
Da Bärendreck, ja.
Ganz viel Lakritz, ja.
Okay, gut. Ich habe jetzt Hunger und muss einkaufen gehen, auf jeden Fall.
Alles klar. Ja, dann. sag ich danke, dass du da warst, Hanna. Verlassen wir jetzt das schöne Paderborn und lassen dir noch ein bisschen was von diesem Abend übrig. Und ich bin gespannt, wie das so läuft. Ich glaube, Uno X, das wird gut mit Hanna Ludwig.
Danke euch für die Zeit und noch einen schönen Abend.
Ebenso, und ich bin echt mega gespannt.
Danke.
Und wir werden dich verfolgen mit dem Besenwagen.
Genau. Kannst
und
noch mal einsteigen.
Ich folge deiner Lakritzspur.
Ja. Ja, und wenn ich dich noch mal irgendwann sehe, dann schicke ich dir mehr Rezepte von meiner Oma.